So, herzlich willkommen zu Tischlein Deck dich Folge 48. Ich bin Simon am Mikrofon. Wie immer mache ich mich hier bereit in meiner leicht religiösen Haltung im Knien. Podcaste ich hier, aber aus Gründen, aus gesundheitlichen Gründen, sage ich mal, ja, nicht aus religiösen. Weil es, glaube ich, viel gesünder ist, so im Stehen zu arbeiten. Ich habe hier so einen wunderbaren Stehschreibtisch, kann ich hier offenbaren. Und das habe ich einfach gemerkt durchs Homeoffice. Dann, ja, habe ich mir den angeschafft, damit ich immer wieder ein bisschen abwechseln kann. Und die meiste Zeit arbeite ich dann so im Stehen. Auch hier privat finde ich es ganz gut. Deshalb meinte ich nur, dass ich da immer stehe. Und dass ich aber dann manchmal mich mit den Knien hier auf meinen Bürostuhl hier mit den Knien da drauf knie. Und deshalb ist es auch so eine leicht andächtige religiöse Haltung hier. Aber ja, ich glaube einfach, es ist gesünder, nicht den ganzen Tag so rumzusitzen auf einem Stuhl. So ist das also zu sehen, auch wenn die Gesundheit für mich natürlich nicht diesen Rang einnimmt, wie es heute immer weiter grassiert, diesen Rang als Kultus, als heilige Praxis, der wir uns widmen sollen. Diese Gesundheitspraxis, die jetzt auch wieder wichtig ist, auch unabhängig von der Pandemie, natürlich in der kalten Jahreszeit, sag ich, oder habe ich, was ich meiner Freundin gleich am Anfang gesagt habe, da habe ich sie gewarnt vor dem deutschen Wetter, wie schlimm es wirklich ist im November, wenn die Tage kürzer werden, die Zeitumstellung kommt auch noch dazu, es wird eine Stunde früher dunkel. Aber vor allem diese November, die ziehen mich immer so runter, habe ich schon gemerkt. Seit Jahren merke ich das jedes Jahr immer wieder. Und davor habe ich sie einfach gewarnt, weil sie da ganz guter Dinge waren, meinte, sie will auf jeden Fall in Deutschland bleiben. Und ja, zu viel Hitze findet sie auch nicht so gut wie in Peru, immer 35 Grad. Aber habe ich ihr gesagt, da warte lieber nochmal, also bis man dann über den Winter drüber ist, dann ja, kann man selber wissen, ob das wirklich das richtige Klima für einen ist. Für mich fühlt es sich so an, als wäre es nicht so richtig. Aber ich sage vor allem dieser November halt, auch letztes Jahr habe ich dazu ja was gesagt, beziehungsweise zu dieser Bemerkung, wie schlimm es ist im November aus dem Neu-20er Podcast und dass an einem solchen nebelverhangenen grauen Tag auch mal nur das Lächeln der Kassiererin im Supermarkt über den Tag retten kann, wenn man sieht, es war jetzt ein ernst gemeintes Lächeln, kein so Standardlächeln. So ist die Situation im November, dass das Gemüt sehr dunkel aussieht, die Stimmung in den Keller sinkt, aber deshalb ja so wichtig das Lächeln, deshalb ist es auch so schön, halt wieder Leute ohne Maske im Supermarkt zu sehen. Ja, um einfach das viel mehr zu sehen mit dem Lächeln. Aber jetzt, genau, dieser November ist einfach viel besser, wenn man sich schon von vornherein so darauf einstellt, dass jetzt wieder diese deprimierende Jahreszeit auf uns zukommt. Und deshalb habe ich ja meine Medizin gefunden, dieses Podcast, diese Aufnahme meiner geliebten Podcasts. Das ist das wahre Gegenmittel für mich. Ich bin natürlich genesen von meiner viralen Erkrankung, da was ich gemeint habe. Da bin ich jetzt genesen. Und übrigens finde ich dieses Wort sehr schön, genesen, nur hätte ich es mir nicht vorstellen können, dass es mal ein juristischer Begriff werden wird, dass es mal wirklich so als juristischer Begriff im Gesetzestext drinsteht und es so ja, auf der Straße, das Gesprächsthema ist, bist du genesen, bist du geimpft, ja, du bist genesen. Und ja, genesen bin ich auf jeden Fall von der schlechten Laune, sag ich mal. Das ist ja die übelste Krankheit. Und das führt uns hier zu dem, was ich gerade vorlesen wollte von Goethe. Wir müssen hier noch weitermachen mit dem alten Thema. Wie man jetzt auch sieht, steigt die Todeswelle wieder, der Todeszug rollt, die Todeswelle bricht sich Ja, das ist völlig faktisch richtig, habe ich jetzt gehört. 500 Corona-Tote pro Tag etwa. Und darüber will ich hier ja keine Späße machen oder so, sondern das ist ja eine reale Welle. Nur die Frage ist halt, wie ordnet man das ein? Welche Konsequenzen man daraus ziehen? Sollte man da aus dieser Faktenbasis jetzt ableiten, dass wir das kulturelle Leben weiterhin einschränken müssen oder noch weiter einschränken müssen, je nachdem, was jetzt gerade Faktenlage ist beim Lockdown, oder ist mir auch relativ egal. Ja, das ist diese Frage. Auf dem Faktenfundament können wir ein Gebäude der politischen Überlegungen bauen. Aber zuerst halt mal die Fakten, ja, aber wir können nicht davon ausgehen, dass die Fakten uns schon alles liefern, was man braucht, um zu wissen, was jetzt das richtige Handeln wäre, sondern dazu müssen wir schon uns politisch Gedanken machen und immer wieder abwägen, was ist es eigentlich, was uns so wichtig ist in dieser Welt, was sind da die Sachen, die wir so wertschätzen, für die wir gerne leben. Und ja, ist es vielleicht ja heutzutage für die meisten einfach dieses nackte Überleben. Ja, wenn es so ist, dann ist es halt die Mehrheitsposition, da muss ich mich dem beugen. War für mich eigentlich nicht akzeptabel, diese Position zu meinen, das nackte Leben sei so viel wert. Aber okay, wenn das die Position ist und wenn es da konkrete Pläne, Begründungen gäbe, ja, dann könnte ich auch einen Lockdown, noch einen längerfristigen Lockdown akzeptieren. Das ist es auch, was Nietzsche schrieb. Die Menschen haben nichts gegen das Leiden, nur sinnlos zu leiden ohne zu verstehen, warum. Das ist wirklich das Schmerzhafte, was die Menschen nicht aushalten können. Aber Leiden an sich, ja, auch ich würde ja nicht, bin natürlich eher privilegiert und würde jetzt nicht so viel leiden unter dem Lockdown und würde das gern auf mich nehmen, wenn es da irgendeine Begründung geben würde und es halt nicht so chaotisch wäre, dass man sieht, wir handeln eigentlich nur getrieben von einem Gefühl der Krisenhaftigkeit, von einem Gefühl der Krise, wie Julio Cortázar das da beschrieb. Das habe ich in meinem spanischen Podcast vorgelesen aus seinem hervorragenden Roman Rayuela. Dieser Roman ist gespickt mit philosophischen Überlegungen. Der Plot ist sehr wirr und ja, es steht nicht so im Vordergrund, sondern wirklich dieses Philosophische steht da im Vordergrund. Und es geht um die Frage, in einer kritischen Situation, da ist es immer wieder diese Krise, da ist immer wieder diese Aufregung in uns und wir handeln einfach irrational, überlassen dem Zufall das weitere Vorgehen. Wir handeln so aus Angst, aus Überstürzung und überlassen es eigentlich dem Zufall, schreibt er da. Und das rationale Nachdenken, das, ja, das nützt uns nur in den stillen Momenten, wo wir zurückgelehnt auf dem Stuhl sitzen. Und da kann man alles so aus der Ferne betrachten und sich in seinem wissenschaftlichen Diskurs einrichten. Und das ist ja auch richtig für diesen Moment. Aber grundlegend müsste man sich halt überlegen, was bringt uns dieser Diskurs, wenn wir dann in einer wirklich entscheidenden Situation, wo es mal zu handeln gilt, eine Entscheidung zu treffen gilt, dann doch wieder nicht auf dieses rationale Denken zurückgreifen können. Ja, deshalb ist es auch meine Position, die Wissenschaft auch so ein bisschen anzugreifen, auch so ein bisschen Misstrauen zu wecken gegen die Wissenschaft, weil ich, ja, natürlich ist das so eine leichte Erklärung, dass mir mein Studium nicht so Spaß gemacht hat. Und jetzt ist das hier meine Rache an der Wissenschaft, weil ich es die ganzen Jahre gespürt habe. In diesen Gängen, in diesen heiligen Hallen der Uni habe ich mich einfach nie so zu Hause gefühlt, weil ich es einfach für vergeudete Zeit gesehen habe, sich mit solchen wissenschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Und das wahre Leben muss doch eigentlich da draußen liegen, kann doch nicht in solchen verknöcherten Fragestellungen, Forschungsmethoden liegen. Das war also mein Eindruck, aber ja, die Wissenschaft ein bisschen unterminieren. Ja, warum nicht? Weil wir können halt sowieso nicht wissenschaftlich handeln. Deshalb am besten sich gleich mal darauf einstellen, dass es nicht so das Ziel sein kann, zu sagen, wir treffen hier die perfekte Entscheidung und sind zu jedem Zeitpunkt über die Lage der Wissenschaften informiert. Das ist ja gar nicht möglich. Vor 300 Jahren war es noch möglich, dass es so Universalgelehrte gab, die auf jedem Feld, in jedem Fach der Wissenschaft gebildet waren und da ganz vorne mit dabei waren bei den neuesten Forschungen und Entdeckungen. Aber schon so vor 200 Jahren, glaube ich, hat es angefangen, dass es zu viel war, dass es wirklich nicht mehr ging mit den Universalgelehrten. Ich weiß nicht, wer da immer wieder genannt wird als der letzte Universalgelehrte, weiß ich nicht, vielleicht Poincaré, so ein französischer Mathematiker und Philosoph, weiß ich nicht genau. Also ist doch klar, dieses weite Feld der Wissenschaft, so weit reichhaltig differenziert mit vielen verschiedenen Fächern, das kann man da gar nicht überblicken. Und warum sollte man da auch noch so tun, als wüsste man Bescheid, als würde man es irgendwie grob überblicken? Sondern wir müssen halt versuchen, für die Probleme, die uns jetzt hier drängen, eine Lösung zu finden und dabei vielleicht auch mal auf die Wissenschaft zurückzugreifen. Aber die kann jetzt ja nicht so unser Gott sein, der im Zentrum steht und bei dem wir nochmal alles gegenchecken lassen müssen. Ja, sagt man dann, aber was würdest du machen ohne die ganze Technik? Diese Technik, die auch ein Ausdruck der Wissenschaft ist, die Wissenschaft ist es, unser Begehren zu entfachen, wie Lacan sagte, dass wir da Lust bekommen, so ein schönes Produkt zu kaufen, weil es so schön gemacht ist, so schön aussieht und so einen großen Nutzen verspricht. Das ist also diese vage Wissenschaft, einfach unser Begehren anspringen zu lassen. Und wichtig ist hier aber zu überlegen, die Leute, die diese technischen Apparatschaften konstruiert haben, sind auch keine Wissenschaftler zum Großteil, sondern eben Ingenieure. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Das ist so ein Gedanke von Nassim Nicholas Taleb, dem libanesischen Autor, der immer wieder bringt, dass unsere Welt gebaut ist von Ingenieuren, nicht von Wissenschaftlern. Die Wissenschaftler machen natürlich auch eine wichtige Arbeit. Über Jahrhunderte lang tragen sie da Fakten zusammen, entwickeln Theorien und werden dann doch wieder widerlegt, aber irgendwas hält dann doch Stand und setzt sich durch. Aber darauf aufbauend müssen natürlich die Techniker kommen und etwas erfinden. Eine Erfindung ist keine wissenschaftliche Sache, sondern der Erfinder, wie natürlich das Paradebeispiel Edison, Thomas Edison, der so viele, unglaublich viele Sachen erfunden hat, schaut einfach pragmatisch, was funktioniert, was kann ich denn hier wie zusammenstecken und irgendwie muss es passen. Und klar muss er ein bisschen sich auskennen mit der Wissenschaft, dass er weiß, wo er lieber nicht hinlangt. Jetzt in dem Fall bei einem Elektroingenieur wie Edison, wenn er die Glühbirne erfindet, muss er natürlich so ein bisschen Bescheid wissen über Schaltkreise, aber im Wesentlichen geht es um diese schöpferische Kraft, um das Vorstellungsvermögen, die Imagination, dass man sich vorstellen kann, aber man könnte doch noch was ganz anderes machen, elektrischer Strom. Okay, der ist jetzt schon erfunden, aber was könnte man das machen? Wäre es nicht eigentlich eine gute Idee, den irgendwie umzuwandeln in eine Lichtquelle, damit man hier Licht hat nachts? Das wär irgendwie diese krasse schöpferische Tat. Und das sind die Techniker, die nichts eigentlich zu tun haben mit den Wissenschaftlern, die ein völlig anderer Menschenschlag sind. Klar gibt es Überschneidungen, aber es ist sehr wichtig, an diesem Punkt von Taleb zu denken, dass wir heute so der Wissenschaft vertrauen, sie heilig sprechen, aber dieses Argument macht noch nicht mal Sinn, dass wir ohne die Wissenschaft nichts wären, sondern was wirklich diese Technologie, diese vielen Apparatschaften hervorgebracht haben, ohne die wir jetzt nicht leben könnten. Eine Heizung natürlich ist hier essentiell in diesen Breitengraden. Das waren wirklich die Techniker und Ingenieure. Und ja, die zeichnen sich vielleicht eher dadurch aus, dass sie keinen Respekt haben vor der Wissenschaft, dass sie deren Ergebnisse so bereit sind zu nehmen und damit rumzuspielen, damit sie für ihre Zwecke anzupassen. Das ist genau der Punkt, für ihre Zwecke. Einfach mal überlegen, was sind unsere Ziele, was sind unsere Zwecke in einer Pandemie zum Beispiel oder beim Klimawandel. Auch da ist es ja die gleiche sinnlose Diskussion über wissenschaftliche Fakten hin oder her ist einfach so sinnlos in beiden Fällen, weil ja die Fakten ja großteils auf dem Tisch liegen. Bei Corona noch eher weniger, da ist ein neues Virus weniger erforscht, aber das, was man erforschen kann, ist ja irgendwie erforscht. Und ja, so zu tun, als gäbe es hier einen wissenschaftlichen Dissens, ist einfach eine Nebelkerze. Das Verweis auf Verschwörungstheoretik und so weiter. Es ist eine reine Nebelkerze, weil wir hier keinen Dissens haben, sondern unterschiedliche Auffassungen über die richtige Politik. Und das ist ja völlig legitim. Die Leute, die eine andere Meinung vertreten, sind hier nicht irgendwie unwissenschaftlich. Die Konservativen, die sagen, wir sollten auf Atomkraft setzen und ja, mit dem Klimawandel, da weiß nicht, wollen wir jetzt nicht so stark unsere Wirtschaft umbauen. Das ist doch eine völlig legitime Position für einen Konservativen und dagegen kann man jetzt nicht so borniert anargumentieren als Linker und sagen, du bist aber unwissenschaftlich, du kennst ja nicht die Fakten, weißt nicht, wie schlimm es dann wirklich wird, was die Klimawissenschaft uns doch schon heute sagt, sondern nee, der kennt doch auch die, er kennt diese Basis doch auch an und ja, zieht halt einfach andere Schlüsse daraus. Deshalb war es das, was ich vorhin meinte, mit dem Fundament aus Fakten, aber darauf muss immer noch mal dieses eigentliche Gebäude konstruiert werden an politischen Überlegungen und Plänen und Zielen. Und was wir heute aber machen, ist zu glauben, das Fundament allein würde schon reichen und die ganzen virologischen Studien, die wären ja schon die richtige Handlungsanweisung. Die würden uns ja schon genau sagen, was jetzt richtig wäre zu tun. Und das ist halt, ja, leider ein bisschen ein Kurzschluss, was verständlich ist, wenn wir hier von 500 Toten reden, dann sind die meisten Leute heute wahrscheinlich einfach nicht mehr in der Lage, damit kognitiv umzugehen. Dass es ja zwar eine große Zahl ist, aber im Gesamtkontext der Todesfälle, die täglich etwa 3000 sind, ist es halt natürlich schon ein größerer Brocken. Aber ja, trotzdem, warum muss ich jetzt heute trauriger sein, weil heute mehr Menschen als gestern an Corona gestorben sind? Warum sollte mich diese Zahl überhaupt interessieren? Warum sollte es so relevant sein? Die Priorität in einer Pandemie sollte sein, die Krankenhäuser nicht zu überlasten, dass wir da immer freie Kapazitäten haben, damit Leute behandelt werden können und nicht wegen einer mangelnden Behandlung sterben. Aber Leute, die einfach an einer natürlichen Todesursache sterben und ein Virus ist nun mal natürlich, die sollten nicht politisch instrumentalisiert werden, nicht zum einen von der Regierung, die ja mit ihren Maßnahmen rechtfertigt, aber auch von der anderen Seite nicht von den Regierungskritikern, die dann die Maßnahmen der Regierung so anzweifeln wollen. Ja, da gibt es sicher viel zu kritisieren, auch diesmal wieder, aber ich würde einfach davon ausgehen, die Regierung hat mir schon gezeigt über die letzten Jahrzehnte, dass sie relativ wenig davon versteht, wie man Politik macht, wie man real was macht, um das Leben der Menschen zu verbessern. Und von dem her sind meine Hoffnungen da auch bei Corona relativ niedrig. Also wozu sich da aufregen, wozu die irgendwelche Todesfälle jetzt konkret einzelnen Politikern anlasten, das ist einfach dumm, sondern es ist eine natürliche Todesursache und wir müssen jetzt aufbauend auf dem Fundament der Fakten, das wir haben, über die verfügbaren Daten, wie viele Todesfälle es gibt, was für verschiedene Kennziffern da wichtig sind, welche Quoten an Geimpften, an Infizierten es gibt. Aufbauend auf diesem Fundament muss man dann zu einer politischen Überzeugung oder einem Plan kommen. Aber das wäre halt zu kompliziert, wenn es doch heißt, tot oder nicht tot, diese binäre Frage. Das ist so schlimm, ja. Leider ist es, glaube ich, so, viele Leute sind heute tatsächlich so infantilisiert, wie Robert Pfaller das beschreibt. Die Politik behandelt sie nur noch als unmündige Bürger. Am besten sieht man das an den Warnungen auf Zigarettenpackungen. Ja, für wen sollen solche abschreckenden Bilder gemacht sein? Ja, anscheinend wirklich nur für Kinder, die halt noch nicht so in der Lage sind, sich irgendwie wissenschaftliche Fakten anzuschauen, die Studien da über die Folgen des Tabakkonsums zur Kenntnis zu nehmen. Muss ja nicht selber die Studien lesen, aber einfach, was man so auch schon mitkriegt in der Zeitung, in der Gesellschaft, klar kriegt man das mit, dass Tabakkonsum irgendwie schädlich ist für die Lungen, für was auch immer. Aber diese abschreckenden Bilder sind anscheinend wirklich nur für Leute gemacht, die so infantil sind, die zu einem Erwachsenen denken, nicht in der Lage sind, zum Erwachsenenverhältnis zu ihrem Körper und zu ihrem Umfeld, sondern die wirklich darauf getrimmt werden müssen mit visuellen Warnsignalen, mit ganz, ganz furchtbaren Bildern, dass sie das jetzt lieber lassen, dass sie da lieber nicht zugreifen, um ihre Gesundheit zu schützen. Das ist diese Bevormundungspolitik. So als hätte die Politik hier das Recht, dem Einzelnen zu sagen, aber du verhalte dich mal lieber gesund, weil, ja, das ist halt dann schon ein schwieriges Pflaster, auf das wir da geraten. Da sind wir wieder beim Stichwort Protofaschismus. Wenn die Regierung dem Bürger sagt, ja, sei doch mal lieber gesund, weil wir brauchen dich natürlich auch als humane Ressource, wie es in Neugender so schön heißt. Natürlich brauchen wir dich hier als Ressource, um hier unsere Wirtschaft am Laufen zu halten, damit unser Staat hier weiter sich erhalten kann. Und deshalb natürlich ist es eine Bürgerpflicht, gesund zu sein. Das finde ich einen sehr gefährlichen Gedanken. Das darf man auf keinen Fall zulassen, dass sowas Normalität wird, so ein Dispositiv. Aber okay, ist ja eigentlich jetzt durch die Pandemie, ist es ja jetzt Realität. Aber okay, ich glaube, das reicht dir als Vorrede. Ja. Genau, dann spiele ich am besten ein Lied. Danach wollte ich ein bisschen Goethe lesen. Ich weiß nicht, ob es da nicht zu lang wird, weil ich jetzt tatsächlich noch weit über die Pandemie reden wollte. Und Goethe, gut, hat damit aber auch zu tun, nämlich mit der schlechten Laune. Die ist natürlich auch so eine Epidemie. Da müssen wir mal gegen ankämpfen. Das ist vielleicht viel wichtiger, als gegen ein Virus anzukämpfen, was an sich schon eine nicht sehr sinnvolle Parole erscheint. Gegen ein Virus ankämpfen, warum? Was will man machen? Auf was will man jetzt warten? Dass irgendwie noch ein besserer Impfstoff kommt, der uns dann wirklich schützt? Und dann kann man wieder alles frei geben. Oder ja, jetzt einfach jeden Winterlockdown. Das wäre auch eine Option, für die ich natürlich offen wäre. Wie ich schon mal sagte, bin ich ja für den Lockdown, nur nicht mit dieser Begründung, mit diesem Gesundheitsfanatismus, mit diesem Extremismus der Gesundheit. Nee, aber die Idee des Lockdowns finde ich schon ganz gut, dass man alles mal runterfährt, dass man selber auch mal wieder ein bisschen runterkommen kann. Das wäre schon ganz gut, aber ich denke halt vom Virus her, sich da nicht eine Begründung, warum es jetzt nötig wäre mit dem Lockdown, sondern wirklich wegen der sozialen Situation, dass sich jeder vielleicht heute Nacht so ein bisschen Einsamkeit auch sehnt in dieser schnelllebigen Gesellschaft und ein bisschen einfach zurückfahren und runterkommen. Und ja, aber das Virus wird sich einfach so durch die Bevölkerung fressen. Da gibt es eine gewisse Population und das Virus breitet sich aus. Aber mir ist nicht ganz klar, was ist diese ganze Strategie, auf die wir jetzt seit anderthalb oder fast zwei Jahren setzen. Dass irgendwie das Virus wieder verschwinden, dass man es zum Verschwinden bringt. Ja, aber wie? Durch die Impfung? Aber jetzt reicht es irgendwie nicht mit dieser Impfung. Varianten werden nicht abgedeckt. Neu entstehende Virusvarianten, für die ist man dann trotzdem noch anfällig als Geimpfter. Außerdem ist die Virusweitergabe weiterhin möglich für Geimpfte. Also das heißt, auf was genau soll man jetzt warten? Können wir sagen, wenn wir 90% Impfquote haben, dann kann man irgendwie das öffentliche Leben wieder freigeben. Aber warum? Was soll das für einen Unterschied machen? Oder halt, wie ich meinte, jetzt wirklich jedes Jahr Lockdown. Könnte man auch überlegen, wenn es wirklich halt so ist mit einem neuen Virus, ist natürlich schon nochmal was anderes als ein lange bestehendes Virus wie die herkömmliche Grippe, da ist die Bevölkerung ja schon immun. Aber jetzt, wenn sich das neue Virus ausbreitet, könnte man natürlich sagen, gut, müssen wir jetzt erstmal für 3 oder 5 Jahre jährlichen Lockdown machen, damit es hier nicht zu schnell sich in der Bevölkerung ausbreitet. Das wäre schon eine Überlegung, aber ich meine, das, was ich vorhin meinte, wenn es so solche Überlegungen langfristig gäbe, solche Begründungen, dann wäre ich ja auch offen, irgendwelche Maßnahmen zu akzeptieren. Aber im Moment, ja, sehe ich es eher so, wie ich es auch letzten Winter gesehen habe, dass mich nicht so interessiert, was gerade an Maßnahmen in Kraft ist. Ich mache einfach, wozu ich Lust habe. Und ja, selbst als Ausgangssperre war hier in Baden-Württemberg, bin ich manchmal ganz rebellisch noch abends spazieren gegangen nach 8 und habe da ja das gemacht, was ich da abends immer mache. Hier schöne Spaziergänge bei Nacht über die Felder, ja, wunderschön. Und ja, das ist für mich einfach mein Lifestyle, den ich mir nicht nehmen lasse von irgendeiner Pandemie. Und auch wenn ich natürlich trotzdem einfühlsam bin und mich als empathischen Menschen begreife, an dem das Leiden von anderen ja auch nicht spurlos vorübergeht, nur will ich halt nicht diesen Absolutismus akzeptieren, der hier dieses Virus verabsolutiert zum absolut Bösen und Vermeidenswerten. Nee, warum es vermeiden? Warum vermeiden, sich zu infizieren? Warum? Weil irgendwann wird es doch dann sowieso passieren, wenn das Virus jetzt in der Population ist, wird man doch irgendwann sowieso infiziert. Also ja, Vermeidung von Überlastung in den Krankenhäusern, das ist ein realistisches, ein sinnvolles Ziel in der Pandemie. Vermeidung von Infektionen, weiß ich nicht, was soll da für eine Strategie dahinter stecken, was ist da für eine Erwägung dahinter, irgendwie blicke ich da nicht durch. Und ja, jetzt aber, weil ich hier mich schon so weit weggeredet habe von jeder möglichen Position, sagen wir mal, bin ich einfach far from any road, wie das Lied jetzt heißt, das kommt. Klar, es ist traurig zu sehen, dass der Widerstand gegen diese Politik vor allem aus den Reihen der Rechten kommt. Weltweit sehen wir das natürlich so, auch was Agamben meinte, dass die Haltung von Trump und Bolsonaro, dass man, ja, Bolsonaro, auch wenn ein Faschist sagt, dass 2 plus 2 gleich 4 ist, ist das kein Einwand gegen die Mathematik, ist traurig zu sehen, dass die Linke hier praktisch nicht existent ist in ihrer Kritik, in ihrem Widerstand gegen die weltweite Corona-Politik. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Linke auch gar nicht so wirklich existiert, weder in Deutschland noch auf einer weltweiten Ebene. Ja, beziehungsweise sagen wir halt mal, in Europa existiert keine nennenswerte linke Kraft. In den USA haben wir es gesehen, ja okay, da schon, Bernie Sanders war nah dran. Und in Südamerika auch, da in Peru gibt es jetzt seit diesem Sommer ein, also da ist natürlich Winter, im Juli war irgendwie der Amtswechsel, einen linken Präsidenten, der erste linke Präsident in 200 Jahren Geschichte von Peru, hat meine Freundin gesagt. Und im Kongress hat aber eine rechtsradikale Partei die Mehrheit und blockiert jetzt alles. Aber trotzdem immerhin schön zu sehen, es gibt dort linke Kräfte. Und ja, was ich meinte, hier bin ich natürlich far from any road. Wo sind meine Alliierten? Anscheinend bleiben nur die Rechten übrig, die was einzuwenden haben gegen die Corona-Politik. Aber okay, davon lasse ich mich jetzt auch nicht abhalten. Und spiele einfach dieses Lied hier, das ich übrigens kennengelernt habe über diese Serie True Detective. Hervorragend, ich glaube, da die erste Staffel vor allem, die habe ich nur gesehen, ja, True Detective. Viel Spaß mit dem Lied.
In the splendor swollen sun.
Ja, my fingers ran with blood. Ich glaube, ich habe mal den Text nachgelesen. In diesem Lied ging es irgendwie, ist so ein Loblied auf einen Kaktus, glaube ich. Und deshalb, als er den Kaktus anfasst, waren seine Finger ganz blutig. Irgendwie ist der Kaktus da so die Geliebte, glaube ich. Sehr interessant, ja. Aber damit können wir uns jetzt hier nicht länger aufhalten mit der Interpretation des Liedtexts, sondern ich glaube, jetzt muss ich hier einsteigen bei Goethe. Dieses Buch, das eines der Meisterwerke ist, natürlich der deutschen Literaturgeschichte, wollte ich deshalb meiner Freundin schenken, damit sie hier gleich mal ja, die Sprache richtig lernt, wirklich von den Meistern lernt hier, die sich am besten ausdrücken konnten. Dieses Buch, ja, ist einzigartig und ich lese einfach mal rein. Es geht irgendwie um Krankheiten, um die üble Laune. Die Geschichte war nicht lange zu Ende, als die Jungfer Pfarrerin mit dem sogenannten Herrn Schmidt durch den Garten herkam. Sie bewillkommte Lotten mit herzlicher Wärme und ich muss sagen, sie gefiel mir nicht übel. Eine rasche, wohlgewachsene Brünette, die einen die Kurzzeit auf dem Lande wohl unterhalten hätte. Die einen die Kurzzeit über auf dem Lande wohl unterhalten hätte. Naja. Ihr Liebhaber, denn als solchen stellte sich Herr Schmidt gleich dar, ein feiner, doch stiller Mensch, der sich nicht in unsere Gespräche mischen wollte, ob ihn gleich Lotte immer hereinzog. Und was mich am meisten betrübte, war, dass ich an seinen Gesichtszügen zu bemerken schien, es sei mehr Eigensinn und übler Humor als Eingeschränktheit des Verstandes, der ihn sich mitzuteilen hinderte. In der Folge ward dies nur leider zu deutlich, denn als Friederike beim Spazierengehen mit Lotten und verschiedentlich auch mit mir ging, wurde des Herrn Angesicht, das ohne das einer bräunlichen Farbe war, so sichtlich verdunkelt, dass es Zeit war, dass Lotte mich beim Ärmel zupfte und mir das Artigtun mit Friederiken abriet. Nun verdrießt mich nichts mehr, als wenn die Menschen einander plagen, am meisten, wenn junge Leute in der Blüte des Lebens, da sie am offensten für alle Freuden sein können, einander die paar gute Tage mit Fratzen verderben und nur erst zu spät das Unersetzliche ihrer Verschwendung einsehen. Mir wurmte das und ich konnte nicht umhin, da wir gegen Abend in den Pfarrhof zurückkehrten und an einem Tische gebrocktes Brot in Milch aßen und der Diskurs auf Freude und Leid in der Welt rollierte, den Faden zu ergreifen und recht herzlich gegen die üble Laune zu reden. Wir Menschen beklagen uns oft, fing ich an, dass der guten Tage so wenig sind und der schlimmen so viel und wie mich dünkt meist mit Unrecht. Wenn wir immer ein offenes Herz hätten, das Gute zu genießen, das uns Gott für jeden Tag bereitet, wir würden alsdann auch Kraft genug haben, das Übel zu tragen, wenn es kommt. Wir haben aber unser Gemüt nicht in unserer Gewalt, versetzte die Pfarrerin. Pfarrerin? Wie viel hängt vom Körper ab? Wenn man nicht wohl ist, ist's einem überall nicht recht. Ich gestund ihr das ein. Wir wollen's also fürchtwort als eine Krankheit ansehen und fragen, ob dafür kein Mittel ist. Das lässt sich hören, sagte Lotte. Ich glaube wenigstens, dass viel von uns abhängt. Ich weiß es an mir. Wenn mich etwas neckt und mich verdrüßlich machen will, spring ich auf und singe ein paar Kontretänze den Garten auf und ab. Gleich ist's weg. Das war's, was ich sagen wollte, versetzte ich. Es ist mit der üblen Laune völlig wie mit der Trägheit, denn es ist eine Art von Trägheit. Unsere Natur hängt sehr darin. Und doch, wenn wir nur einmal die Kraft haben, uns zu ermannen, geht uns die Arbeit frisch von der Hand und wir finden in der Tätigkeit ein wahres Vergnügen. Friederike war sehr aufmerksam und der junge Mensch warnte mir ein, dass man nicht Herr über sich selbst sei und am wenigsten über seine Empfindungen gebieten könne. Es ist hier die Frage von einer unangenehmen Empfindung, versetzte ich, die doch jedermann gern los ist und niemand weiß, wie weit seine Kräfte gehen, bis er sie versucht hat. Gewiss, einer, der krank ist, wird bei allen Ärzten herumfragen und die größten Resignationen, die bittersten Arzneien, wird er nicht abweisen, um seine gewünschte Gesundheit zu erhalten. Ich bemerkte, dass der ehrliche Alte sein Gehör anstrengte, um an unserem Diskurs teilzunehmen. Ich erhub die Stimme, indem ich die Rede gegen ihn wandte. Man predigt gegen so viele Laster, sagt ich. Ich habe noch nie gehört, dass man gegen die üble Laune vom Predigtstuhle gearbeitet hätte. Das müssen die Stadtpfarrer tun, sagt er. Die Bauern haben keinen bösen Humor. Doch könnt's auch nichts schaden zu wallen. Es wäre eine Lektion für seine Frau wenigstens und den Herrn Amtmann. Die Gesellschaft lachte und er herzlich mit, bis er in einen Husten verfiel, der unseren Diskurs eine Zeit lang unterbrach. Darauf denn der junge Mensch wieder das Wort nahm. Sie nannten den bösen Humor ein Laster, mich deucht, das ist übertrieben. Mitnichten, gab ich zur Antwort, wenn das, womit man sich selbst und seinen Nächsten schadet, den Namen verdient. Ist es nicht genug, dass wir einander nicht glücklich machen können, müssen wir auch noch einander das Vergnügen rauben, das jedes Herz sich noch manchmal selbst gewähren kann. Und nennen Sie mir den Menschen, der übler Laune ist und so brav dabei, sie zu verbergen, sie allein zu tragen, ohne die Freuden um sich her zu zerstören. Oder ist sie nicht vielmehr ein innerer Unmut über unsere eigene Unwürdigkeit, ein Missfallen an uns selbst, das immer mit einem Neide verknüpft ist, der durch eine törige Eitelkeit aufgehetzt wird? Wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen, und das ist unerträglich. Lotte lächelte mich an, da sie die Bewegung sah, mit der ich redete, und eine Träne in Friederikens Auge spornte mich, fortzufahren. Weh denen, sagte ich, die sich der Gewalt bedienen, die sie über ein Herz haben, um ihm die einfachen Freuden zu rauben, die aus ihm selbst hervorkeimen. Alle Geschenke, alle Gefälligkeiten der Welt ersetzen nicht einen Augenblick Vergnügen an sich selbst, den uns eine neidische Unbehaglichkeit unseres Tyrannen vergällt hat. Mein ganzes Herz war voll in diesem Augenblicke, die Erinnerung so manches Vergangenen drängte sich an meine Seele und die Tränen kamen mir in die Augen. Wer sich das nur täglich sagte, rief ich aus, du vermagst nichts auf deine Freunde, als ihnen ihre Freude zu lassen und ihr Glück zu vermehren, indem du es mit ihnen genießest. Vermagst du, wenn ihre innere Seele von einer ängstigenden Leidenschaft gequält, vom Kummer zerrüttet ist, ihnen einen Tropfen Linderung zu geben? Und wenn die letzte, bangste Krankheit dann über das Geschöpf herfällt, das du in blühenden Tagen untergraben hast und sie nun daliegt in dem erbärmlichen Ermatten und das Auge gefühllos gen Himmel sieht, und der Todesschweiß auf ihre Stirne abwechselt, und du vor dem Bette stehst wie ein Verdammter, in dem innigsten Gefühl, dass du nichts vermagst mit all deinem Vermögen, und die Angst dich inwendig krampft, dass du alles hingeben möchtest, um dem untergehenden Geschöpf einen Tropfen Stärkung, einen Funken Mut einflößen zu können. Die Erinnerung einer solchen Szene, da ich gegenwärtig war, fiel mit ganzer Gewalt bei diesen Worten über mich. Ich nahm das Schnupftuch vor die Augen und verließ die Gesellschaft und nur Lottens Stimme, die mir rief, wir wollten fort, brachte mich zu mir selbst. Und wie sie mich auf dem Wege schalt über den zu warmen Anteil an allem und dass ich drüber zugrunde gehen würde, dass ich mich schonen sollte, o der Engel, um deinetwillen muss ich leben. Ja, wunderbar hier dieses Kapitelchen, dieser Auszug aus einem Brief. Was ich so schön fand hier, wir sehen glückliche Menschen, die wir nicht glücklich machen. Und darüber ärgern wir uns, dass jemand so glücklich ist, aber dieses Glück nicht uns selbst entspringt. Dass wir nicht die Urheber davon sind. Und das ist sehr gut. Das Glück, ja, ist vielleicht auch so übertragbar wie ein Virus. Aber schrieb, glaube ich, Nietzsche, dass nun mal die schlechte Laune, diese Verdrießlichkeit, dies viel leichter übertragbar als die gute Laune. Es genügt ein übel gelaunter in einem Haushalt, um den ganzen Haushalt so in eine düstere Stimmung zu versetzen. Aber die gute Laune ist leider nicht so ansteckend. Das schrieb, glaube ich, Nietzsche. Also hier müssen wir schauen. Der R-Wert ist dann also deutlich niedriger bei der guten Laune oder wie auch immer. Da bin ich jetzt kein Virologie-Experte. Das ist aber auf jeden Fall eine wichtige Überlegung, hier auch das Virus als Metapher zu nehmen für andere Phänomene, wie die Liebe zum Beispiel. Darauf kann ich dann vielleicht irgendwann mal zurückkommen, aber hier müssen wir uns strikt am Begriff halten, Begriff der Pandemie, der Epidemie, die jetzt mit diesem biologischen Virus in Zusammenhang steht. Hm. Und ja, dann kann ich hier einen schönen Clip spielen, glaube ich. Ich habe hier einen Plan heute jetzt wohl. Klar. Jetzt, wo ich hier so heiße Eisen behandle, habe ich das Gefühl, da, ja, habe ich mich doch mal vorbereitet. Aber jetzt finde ich es gar nicht. Ah ja, doch. Ja gut, jetzt spiele ich ein Video von Oliver Glasner, Trainer des der Eintracht aus Frankfurt. Klar, letztes Jahr noch bei Wolfsburg, jetzt also bei der Eintracht Trainer. Und er äußert sich zur Corona-Debatte, ist jetzt wohl auch viral im Fußball wegen Kimmich und so weiter, ungeimpfte Profis. Sehr interessant, was er hier sagt. Dem würde ich eigentlich komplett zustimmen. Komplett jede Aussage, die er macht, ja, würde ich so unterschreiben. Vor allem diese Wenn-Dann-Aussage. Sehr wichtig in der Logik. Wenn dann, es wird einfach da mathematisch oder symbolisch so ausgedrückt, A Pfeil B bedeutet einfach, wenn A gilt, dann folgt daraus B gilt auch. Und dieser Struktur bedient sich Oliver Glasner hier, um darzustellen, ja, wenn es stimmt, was die Experten sagen, das ist also Aussage A, der Diskurs der Experten ist korrekt, dann folgt daraus B, wie wir handeln müssen. Das war sehr interessant. Aber dieses B steht und fällt natürlich mit der Gültigkeit von A. Da müssen wir jetzt schon genau hinschauen, ist diese Prämisse überhaupt akzeptabel? Weil wenn nicht, dann ja, ist nicht gesagt, dass B stimmt. B könnte trotzdem noch wahr sein, ja. Denn darüber trifft diese Formel keine Aussage. A Pfeil B heißt nur, wenn A gilt, ja, dann gilt auch B. Aber B könnte auch unabhängig von A gelten. B könnte auch immer wahr sein. Ja, gut, dann spiele ich mal diesen Clip hier von Glasner.
Wir müssen ja auch in diesen Zeiten nicht nur über Fußball reden, leider, auch wenn wir das gerne ausschließlich tun würden. Aber die Lage im Land ist eben so, wie sie ist. Ständig gefühlt täglich neue Richtwerte, neue Parameter, nach denen wir uns alle orientieren müssen. Impfpflicht für bestimmte Berufe ist jetzt großes Thema. Unter anderem diskutiert die Politik jetzt auch eine Impfpflicht für Profisportler. Was halten Sie denn von diesem Ansatz?
Ja, zuallererst bin ich, da oute ich mich sehr gerne. Ich habe diese Woche meine Boosterimpfung sozusagen bekommen, also den dritten Stich. Ich bin ein riesengroßer Befürworter und Fan der Impfung. Ich denke, alles, was jetzt meine Informationen angeht, deutet darauf hin, dass der einzige nachhaltige Ausweg aus dieser Pandemie eine sehr, sehr hohe Impfrate in der gesamten Bevölkerung ist. Und wenn dem so ist, ja, was alle Experten, also zumindest das, was ich höre, sagen, dann bin ich der Meinung, dann sollte man alles dafür tun, dass wir diese Impfquote von, weiß ich nicht, 90% auch erreichen. Ob jetzt die noch ausständigen 300 und dann, weiß ich nicht, ungeimpften Fußballprofis dann der Ausschlag sind, dass wir diese Impfquote erreichen, weiß ich nicht. Ob jetzt Fußballprofis mit gesundheitsrelevanten Bereich arbeiten, das weiß ich auch nicht. Aber für mich, wenn, dann sollte man das konsequent durchziehen und sagen, ja, wir brauchen diese Impfquote, dann machen wir eine generelle Impfpflicht. Aber jetzt so einzelne Berufssparten vielleicht mal aus, vielleicht einfach mal so herauszupieksen, halte ich nicht für sinnvoll.
Ja, wunderbar finde ich auch, was er am Schluss hier sagt, dass er sich eine generelle Impfpflicht vorstellen kann, aber einzelne Berufsgruppen rauszupieksen, rauszugreifen, das ist nicht sinnvoll. Finde ich auch richtig, jetzt zu sagen, Impfpflicht im Pflegeheim oder für Krankenpfleger, fände ich nicht so einsichtig, weil diese Leute sowieso schon so wenig verdienen, da ja, unter solchen schwierigen Bedingungen arbeiten. Und dann sollen die auch noch als Einzige da rausgegriffen werden und so gepiesackt werden, wenn jemand sagt, ich will mich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, gesundheitliche Bedenken, wie auch immer, oder jemand ist einfach hypochondrisch veranlagt, hat Angst vor allen möglichen Sachen. ist ja nicht mein Thema, mir ist es egal, ob sich jemand impfen lässt oder nicht impfen lässt, ist eine persönliche Frage, die mich nichts angeht. Und ja, ich finde es auch nicht so sinnvoll, wie er meint, wobei er sich jetzt wahrscheinlich eher auf die Frage einer Impfpflicht für Fußballspieler bezog. Gut, bei so einer privilegierten Klasse könnte man schon sagen, die pickt man mal raus. Aber ja, ganz richtig, generelle Impfpflicht, ja, wenn es irgendwie eine Begründung gibt, dann muss man das halt machen. Dann würde ich auch, also fände ich auch eigentlich noch besser als jetzt mit der 2G-Regel, was ich meinte, das ist wirklich, geht wirklich in die Richtung Faschismus. Meine generelle Pflicht zum Impfen, okay, dann gibt es immerhin nicht mehr diese Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften, diese Zweiklassengesellschaft. Ja, wäre irgendwie für mich schon noch vorstellbar. Und auch wird mir als Kommunist dann ja als Gegenargument zugetragen, in der DDR, in einem sozialistischen Staat, wäre doch die Impfung dann komplett verpflichtend. Da könntest du also auch nichts dagegen machen. Und dann sage ich ja auch, da ist es so, dass Nietzsche da recht hatte. Die Sozialisten wünschen sich einfach nur, dass sie selber mal diejenigen, die sind, die die Gesetze machen dürfen, und dann würden sie sogar diese Gesetze befolgen, aber sie haben einfach so ein Ressentiment gegen die herrschenden Gesetze, einen Widerwillen, denen zu folgen, und selbst wenn ihre neuen sozialistischen Gesetze dann schlechter wären und sie darunter mehr zu leiden hätten, würden sie sie doch noch befolgen, weil sie irgendwie so narzisstisch veranlagt sind. Und ich weiß nicht, worauf Nietzsche da hinaus wollte, aber das leuchtet mir doch ein, dass ich da sagte, ja okay, unter einem sozialistischen Staat hätte ich einfach auch viel mehr Vertrauen in die Politik und dass die Politik da zum Wohl der Bürger entscheidet, weil halt nicht ständig diese Kapitalinteressen im Vordergrund stehen. Auch für die Politiker es immer darum geht, wie sichern sie sich ab. Nach ihrer Karriere müssen sie sich natürlich, dass natürlich die Korruption dann, die Drehtür dann nach der Karriere in die Wirtschaft. Ein unglaublicher Skandal, dass das nicht strafrechtlich verfolgt wird, hier einfach als Korruption, wenn jemand nach seiner Tätigkeit als Politiker dann zu einem Unternehmen wechselt, mit dem er vorher zu tun hatte und Gesetze exakt für dieses Unternehmen gemacht hat. Das ist einfach die übelste Sorte von Korruption, viel übler als alles, was wir in Südamerika sehen, weil es dort nicht so versteckt wird. Das ist so offen und die Leute selber oder auch ja, die Leute in südlichen Ländern wie Spanien oder Italien sehen ja selber so auf ihr Land und sagen, ah, alles so korrupt, hier ist kein Vorwärtskommen mit so viel Korruption. Ja, aber ich weiß nicht mal, ob wirklich die Korruption da so viel höher ist als in Deutschland, wenn man das mit einberechnet, was ich meinte mit der Drehtür. Ja, aber hier bin ich ja völlig abgekommen. Also ja, könnte sein. Warum bin ich hier so vom Thema abgekommen? Die generelle Impfpflicht, ja okay, genau, das mit dem Sozialisten, ja mit Nietzsche, ist für mich keine relevante Frage, ob es im Sozialismus eine Impfpflicht geben würde, okay, ja, da würde ich mich auch dran halten, wie gesagt, einfach ein viel größeres Vertrauen in die Politiker, dass die nicht alles perfekt machen, auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber zumindest einfach diese geistige Freiheit auch haben, sich nicht ständig an den Umfragen orientieren zu müssen, nicht ständig auf die nächsten Wahlen schielen müssen, sondern sich wirklich mal Gedanken machen können, wie regieren wir hier das Land, was sind die Bedürfnisse der Menschen, für die wir hier wirklich was tun können, und genau da wäre also die Vertrauensbasis schon sehr viel größer, nicht also wie jetzt, dass ich sehe, diese Entscheidung, die die Politik trifft, das ist halt auch eigentlich nur ein Produkt der ganzen gesellschaftlichen Debatte. Das ist halt so das, was dann in den Medien durchgespielt wird, das dann ein Ping-Pong-Spiel. Es ist nicht wirklich die Politik, die entscheidet, sondern es ist so ein träger Prozess da, so eine amorphe Masse da aus Gesellschaft und Medien und Politikern, die da irgendwie so eine wirre Diskussion führen und dann kommt irgendwas raus am Ende. Okay. Damit muss ich hier zum eigentlichen Argument kommen, denn was viel wichtiger war natürlich an diesem Glasner-Clip, dass diese Wenn-Dann-Aussage. Wenn es so ist, wie die Experten sagen, Der einzig nachhaltige Weg aus der Pandemie ist eine hohe Impfquote. Dann sollte man auch die Impfpflicht einführen. Genau. Aber ich bezweifle einfach diese logische Aussage hier mit dem A-Pfeil B. Also die Aussage an sich finde ich korrekt, wie ich meinte, absolute Unterstützung für alles, was Glasner sagt. Nur halt seine Prämisse, glaube ich, ist so schlicht falsch. Der einzig nachhaltige Weg aus der Pandemie kann nicht eine hohe Impfquote sein. Das ist nämlich genau diese politische Entscheidung, die wir treffen müssen. Natürlich ist es völlig legitim für ein Land zu sagen, nein, wir setzen nicht auf Impfungen, wir öffnen auch so alles. Das Leben kann weitergehen, selbst wenn die Krankenhäuser dann überfüllt sind, okay. Ja, das ist halt dann eine Abwägung, die ein Land so treffen kann. Und warum soll das kein nachhaltiger Weg sein aus der Pandemie? Also nachhaltig übersetze ich hier so mit human, dass nicht zu viele Leute sterben von den in den älteren Altersklassen. Aber das ist eine perfide Argumentation, auch von den Virologen, die solche Aussagen treffen, zu denen sie eigentlich nicht befugt sind. Das ist eine politische Aussage. Und sie sollten sich hier wirklich auf ihr Fachgebiet konzentrieren. Aber diese Aussage verstehe ich als eine glatte Lüge. Es ist einfach gelogen, dass das der einzig nachhaltige, der einzig gangbare Weg aus der Pandemie wäre. Mit hoher Impfquote. Ja. Wie ich meinte, was ich auch sagen kann, der Kekulé-Podcast von diesem Virologen Alexander Kekulé ist sehr empfehlenswert. Da habe ich jetzt mal reingehört in ein paar Folgen. Sehr aufschlussreich und empfehlenswert. Er widerspricht ja diesem Glauben an diese Herdenimmunität, was zu Anfang der Pandemie noch so diskutiert wurde. Ja, irgendwie braucht man eine Herdenimmunität, wenn schon 80% oder 90% vakziniert sind, geimpft sind, dann ja, wird es ja wohl auch. Dann ist gar nicht mehr so wichtig, dass da noch ein Restteil an Ungeimpften gibt, sondern irgendwie die gesamte Bevölkerung ist dann schon so immun. Die Immunität wird durch die Herde erzeugt, dadurch, dass so viele immun sind. Aber diese Theorie weist Kekulé zurück, sagt, das ist ein Aberglaube. Ja, das kann ich jetzt nicht einordnen. Nur, das wäre halt für mich so das einzige Argument gewesen, wo ich das verstanden hätte mit der hohen Impfquote her. Wenn das real ist, dass man diese Herdenimmunität erwartet, dann hätte ich das verstanden mit der hohen Impfquote. Aber jetzt verstehe ich es eben nicht, was diese Aussage, was also diese Prämisse von Glasner soll, dass die da einfach so als Wahrheit in den Raum gestellt wird und niemand kann widersprechen, weil so wie Glasner das auch extrem gekonnt auf den Punkt bringt, dass es ja nicht sein Gebiet ist. Was soll er jetzt hier für eine Aussage über die Virologie treffen? Hat er völlig recht, sich damit nicht zu befassen als Fußballtrainer, hier bei seinen Leisten zu bleiben, bei seinen Stollenschuhen und ja, es ist für mich aber nicht nachvollziehbar, schlicht nicht erkennbar, wo die Begründung dieser Prämisse liegen soll, dass nur eine hohe Impfquote uns einen Ausweg ermöglichen sollte. Das ist ja, einfach von vornherein sowas von verdreht, sowas von verlogen. Weil ich glaube nur, dass diese Prämisse nur so zu denken ist, dass es um die Sterblichkeit geht, dass mit einberechnet wird, ja, aber wir wollen ja nicht, dass zu viele Leute sterben. Und dann wäre es halt gut, wenn wir da so eine Impfung hätten. Aber ja, warum sollte das überhaupt ein Ziel sein, mit die Sterblichkeit so gering zu halten? Wie gesagt, da wiederhole ich mich, was jetzt auch nicht schlimm ist, sondern ja, die Sterblichkeit gering halten wäre halt ein Ziel, wenn es eine vernünftige Impfung geben würde, wenn man eine Impfung hätte, die wirklich schützt, auch gegen neue Virusvarianten, die Weitergabe komplett verhindert, dann könnte man es vielleicht so ausrotten, wie es ja bei manchen Kinderkrankheiten so ist, dass sie mittlerweile ausgerottet sind, Masern oder Pocken, dass man da teilweise schon gar nicht mehr so viel impft oder ja, gegen manche Kinderkrankheiten heute gar nicht mehr geimpft wird, weil sie einfach schon ausgerottet sind. Ja, aber wenn es doch wieder ausbrechen würde, könnte man ja doch wieder impfen. Das ist klar, wenn man so einen Impfstoff hätte, der die Weitergabe komplett verhindert, niemand infiziert sich mehr, irgendwie klappt das so, ja, dann könnte man das Ziel setzen, dass man möglichst viele Tote verhindert. Aber so einen Impfstoff haben wir jetzt ja nicht. Und ich weiß nicht, was ist die Strategie, was ist der Plan dieser Leute, die auf diese Prämisse setzen, die daran glauben, ist scheinbar dann, dass es irgendwann noch einen viel besseren Impfstoff geben wird. Dass wir jetzt halt warten müssen. Dann warten wir halt noch ein, zwei Jahre auf einen anderen Impfstoff. Und dann, ja, und ich sage, all das würde ich auch akzeptieren, wenn es einfach so expliziert würde, wenn es einfach so ausgesprochen würde, ja, das ist Stand der Dinge, dieser Impfstoff reicht nicht aus. Aber das wird halt nicht so ehrlich gesagt in der Diskussion, sondern es wird jetzt momentan nur so auf die Ungeimpften eingehauen und so getan, als würden wir die Pandemie besiegen, indem wir jetzt noch ein paar unter 30-Jährige dazu bewegen, sich impfen zu lassen. Das ist kompletter Quatsch, wie Kekulé auch sagt, bei den unter 30-Jährigen, klar. Empfiehlt das auch, will er die auch dazu anhalten, sich impfen zu lassen, aber er sagt, für den Verlauf der Pandemie spielt das jetzt eine sehr geringe Rolle, sondern er setzt wirklich auf diese Risikogruppen und Ältere, dass man da nochmal versucht, die irgendwie dazu zu bewegen, sich doch impfen zu lassen, wenn es da noch Ungeimpfte gibt. Aber ja, ansonsten sagt er, die Impfkampagne ist ausgereizt. Was soll man machen? Warum? Das ist also was typisch Deutsches, sich die Realität einfach anders wünschen, einfach immer wieder mit dem Kopf dagegen rennen und sagen, aber ich will nicht, es darf nicht sein, dass die Leute sich nicht impfen lassen wollen. Das sind böse Menschen, das sind Terroristen. Habe ich jetzt hier auf Twitter gelesen als Hashtag. Querdenker sind Terroristen. Aber okay, damit muss ich hier weitergehen. Ein Clip wollte ich hier spielen, eigentlich von Christian Streich, der am gleichen Tag auch vielleicht bei der gleichen Pressekonferenz sogar was gesagt hat. Ich glaube, es war wirklich dieses Spiel Freiburg gegen Frankfurt. Und ja, das, was Streich also gesagt hat, hat mir dann doch sehr sauer aufgestoßen. Das können wir vielleicht nochmal anhören.
Christian Seibert hat gesagt, die Politik muss entscheiden und mir werde folgen. Der Fußball wird folgen. Und einfach, ich würde einfach sagen, entscheide, was ich immer gesagt habe. Vom ersten Tag an der Pandemie. Aber dann einfach entscheide und aufs Wohl achte, dass wir alle heil rauskommen, was jetzt eh nicht mehr passiert. Es werden eh jetzt jeden Tag Hunderte von Menschen sterben. Aber eigentlich haben wir es ja gewusst. Und schön, dass wir in einer Demokratie leben, aber da sollte die Demokratie auch richtig verstanden werden die meisten Menschen verstehen sie richtig, aber bei 20-30% offensichtlich, die versteht sie nicht richtig.
Ja, das ist wunderbar, wie er hier zum Schluss, das ist ja wirklich, wie er da redet, ist ja wirklich in einem Verschwörerduktus hier mit Andeutungen. Was er damit nämlich meint, 20-30% sind natürlich die Ungeimpften. Das ist also sein Kriterium. Wer sich impfen lässt, der versteht die Demokratie. Wer sich nicht impfen lässt, hat es irgendwie nicht verstanden. Sehr interessant, auch diese Bezugnahme auf die Demokratie. Dieser Satz, schön, dass wir in der Demokratie leben, zeigt für mich schon so diese Sehnsucht nach einem autoritären Staat, die sich vor allem in dieser Generation von Christian Streich da ausbreitet. Die 50- bis 60-Jährigen, glaube ich, wünschen sich tatsächlich so eine härtere Hand und sagen hier, ja, ist ja auch ganz schön mit der Demokratie, aber ja, ich habe da natürlich auch eine kritische Position, beziehungsweise möchte die Demokratie ja abschaffen und durch die Diktatur des Proletariats ersetzen. Aber ja, finde es ja schon interessant, wie die Demokratie hier eigentlich gering geschätzt wird, gerade von der älteren Generation. Und dann wird das so uns Jüngeren vorgeworfen, dass wir anscheinend nicht mehr so demokratiefest werden. Ja, wir sind vielleicht einfach ehrlich und sprechen es hier aus, was wir hier für ein Problem haben mit diesem Scheißsystem. Und jemand wie Streich versteckt das hier hinter seinem Humanismus. Ja, wir wollen doch nur heil rauskommen, aufs Wohl achten, dass möglichst wenig Menschen sterben. Das hatte ich ja schon behandelt. Für mich nicht nachvollziehbar, das als Ziel zu setzen. In der ersten Überlegung ja, aber jetzt anderthalb Jahre, wo wir schon drin sind in der Pandemie, könnte man auch weiterdenken und sagen, okay, dann ist es wohl so, dann müssen wir die Todesfälle jetzt einfach einkalkulieren und aufs Wohl achten, ja. Ist schon okay, ja. Ich will jetzt nicht mehr dazu sagen, da steckte viel drin in dem Clip, aber ja. Streich. Ach ja. Ich unterstütze auf jeden Fall weiterhin Glasner und sag hier ganz klar, alles Gute im Abstiegskampf. Ist jetzt schwierige Situation sich für die Eintracht da ganz unten im Tabellenkeller, aber da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass sie da rauskommen. Vor allem auch wegen Glasner, so ein Trainer mit seinem österreichischen Dialekt hier. Das ist einfach was Wunderschönes, den in der Bundesliga zu haben. Von daher können wir hier schnell weitergehen zum nächsten Thema, zum nächsten Stichpunkt. Ja gut, hier war jetzt die Frage, ob ich hier was Persönliches sage. Nee, muss ich eigentlich nicht, aber wollte ich hier einen kleinen Text vorlesen, den ich da mal getwittert habe auf Twitter. Hier bin ich unterwegs immer in meiner Bubble. Und da habe ich nur was geschrieben zu dieser Frage, dass Leute da in Altenheimen sterben, weil das, worauf sich Streich bezieht, jeden Tag sterben jetzt Menschen an Corona und wir haben es eigentlich gewusst, dass die Welle da im Herbst kommt. Ja, das ist richtig. Aber natürlich ein sehr hoher Anteil davon in der älteren Generation und in Altenheimen bei Leuten, bei denen man sowieso sich fragen muss, wie viele Jahre hätten die noch gelebt? Ja, das ist eine wichtige Frage. Es ist halt nicht das Gleiche, ob jetzt jemand mit 90 an Corona stirbt oder mit 30. Das ist schon ein entscheidender Unterschied, wie ich da im Neue 20er-Podcast gehört habe. Hatten diese Menschen, die schon so alt sind, ja auch schon extrem viel Lebenszeit. Sie sind reich an Lebensjahren. Und der Verlust ihres Lebens wiegt also nicht so schwer wie bei einem Jüngeren. Natürlich kann man sagen, ein Menschenleben ist immer gleich viel wert. Ja, das ist auch richtig und auch in dem Fall nur politisch müsste man hier halt schon mal abwägen, um einfach zu einer Entscheidung zu kommen, wie es weitergehen kann. Müsste man hier schon völlig richtig so abwägen, wie Wolfgang das ausgeführt hat, dass, ja, wenn Menschen so reich sind an Lebensjahren und an Lebenserfahrung, dann wäre es auch tragisch, wenn sie ihr Leben verlieren. Aber immerhin haben sie dann ja diese 80, 90 Jahre gelebt. Also es ist immer noch ein sehr, sehr langes Leben. Und sie hatten sehr viel Zeit, hier ihr Leben auf der Erde zu genießen. Und es ist nicht das gleiche, wie jemand mit 30, 40 oder 50 stirbt. Dann ist es wirklich ein Einschnitt im Leben, der, ja, wo man nicht so mit rechnen konnte. Ja, mit 80, 90, da ist der Tod auch schon sowas, wo man sich Gedanken macht, was man zumindest mal, man sich mit dem Gedanken anfreunden muss, dass es jetzt in mittlerer Zukunft dann auch irgendwann soweit sein wird. Das ist also schon ein gravierender Unterschied, in welchem Alter, und deshalb auch muss man diese Zahlen relativieren. Ja, es sterben viele Alte und das ist auf jeden Fall eine andere Situation, als wenn wir jetzt eine Pandemie hätten, die bevorzugt die Jungen treffen würde. Da müssten wir sicher nochmal anders über Einschränkungen reden im gesellschaftlichen Leben. Aber jetzt zu sagen, okay, wir müssen die Leute in den Altenheimen schützen und deshalb landesweit für alle Bürger einen Lockdown machen, das ist für mich völlig übertrieben. Also, ja, deshalb kann ich hier kurz diesen Text vorlesen, den ich da getwittert habe. Und er bezieht sich am Anfang also auf ein Essay von Michel Houellebecq, den er da letztes Jahr geschrieben hatte über die Pandemie, wo er so meinte, ja, jetzt durch die Pandemie ist endlich offensichtlich geworden, was er schon seit einiger Zeit gespürt hat. Ab einem gewissen Alter wird man einfach so behandelt, als wäre man schon tot. Das ist sehr, ja, sehr brutal, was er da sagt, aber ist aus meiner Sicht auch ein Stück Wahrheit dran. Auch mein Opa sagte sowas wie, er ist schon so um die 90 und er meinte so, ja, wenn er einen Unfall hätte beim Autofahren, dann würde ihm sofort der Führerschein weggenommen. In so hohem Alter, da würden die Behörden anscheinend dann meinen, dass man sowieso nicht mehr fahrtauglich sei. Und selbst wenn man keinerlei Schuld hätte am Unfall, dann würde einem trotzdem der Führerschein weggenommen, selbst wenn der andere schuld war. Und das weiß ich jetzt nicht, inwiefern das stimmt, was mein Opa da sagte. Nur fand ich das sehr bezeichnend, dass er die Situation so sieht. Ja, es ist tatsächlich ein Stück weit so, dass man in dem Alter dann schon tot ist und von den Behörden vielleicht auch so behandelt wird. Ja, okay, der kann jetzt sowieso nicht mehr Auto fahren, ist eine Gefährdung fürs Allgemeinwohl und hat hier nicht mehr die gleichen Rechte einfach. Das ist schon ein wichtiger Gedanke. Und es fehlt einfach so ein Altern in Würde, wo wir heute eine Gesellschaft des Jugendkults haben. Natürlich sind die Alten, vor allem in den Machtpositionen, in der Politik und in der Wirtschaft, sind es die Alten, klar, die Jungen mit ihren befristeten Verträgen. Aber trotzdem wird so kulturell die Jugendlichkeit als der höchste Wert angesehen, vielleicht noch höher als Geld zu haben oder Gesundheit. Ist doch eigentlich jugendlich zu sein, so jugendlich makellos auszusehen, eine straffe Haut zu haben. Das ist so das größte Ideal. Ja, und das ist halt schade. Man müsste eigentlich, wie Alain Badiou, der französische Philosoph, schreibt, eigentlich dann eine Symbolisierung fürs Alte finden, sozusagen, dass diese Menschen wertvoll sind und bestimmterweise Ratschläge geben können, wie es vielleicht früher war in den Stammesgesellschaften, dass die Älteren, die Weisen, der Rat der Weisen waren, auf ihren Rat viel gehört wurde. Oder wie auch immer, dass man vielleicht einen anderen Umgang mit den Alten findet, dass das Alter nicht sowas ist, wo man mit der Rente dann einfach aufhört zu arbeiten. Das ist sowieso ein absurdes Konzept, was ich noch nie ganz verstanden habe, warum soll man sich da dann freinehmen, wenn man 67 ist und dann sowieso nicht mehr so viel anfangen kann mit seinem Leben, vielleicht nicht mehr so viel reisen kann, wenn man nicht mehr so gesund ist. Also das Konzept habe ich noch nie so verstanden, warum man dann nicht einfach weiterarbeitet, wenn einem die Arbeit doch auch so Lebenskraft gibt und man sich nicht eher früher mal freinimmt, um solche Sachen zu machen, wie zu reisen. Aber okay, jetzt lese ich hier diesen Text vor. Das Alter und ja. Wie Welbeck es ausdrückte, ist es das Ergebnis der Pandemie, dass wir jetzt wissen, ab einem bestimmten Alter wird man bereits behandelt, als wäre man tot. Es ist besser, diesen gesellschaftlichen Tatbestand offen auszusprechen, um die Konsequenzen daraus zu erörtern. Ich würde dieses Alter bei 85 ansetzen. Familienmitglieder dieses Alters werden ohne viel Federlesen ins Altersheim verfrachtet oder als nicht mehr zurechnungsfähig behandelt, sobald die Diagnose Demenz im Raum steht. Hier könnte man mit mehr Respekt und Zutrauen vorgehen. Bei Corona kann das Überleben dieser Altersgruppe auf der einen Seite eine Aufgabe sein, für die massive gesellschaftliche Ressourcen mobilisiert werden. Also Schutz der Altenheimbewohner durch ausreichendes Personal und zusätzliche Räume für infizierte Bewohner. Auf der anderen Seite darf es aber keine Lockdowns geben, die mit dem Schutz dieser Gruppe begründet werden. Das Überleben dieser Menschen, die schon so viele Jahre genießen konnten und damit reich an Lebenserfahrung sind, kann keine bevorzugte Kategorie sein für die Gesamtpolitik. Am wenigsten hätten wohl diese Leute selbst etwas dagegen, für die Jüngeren etwas zu opfern, vielleicht sogar ihr Leben. Es ist verblendet, so zu tun, als gäbe es nur die alternative Lockdown für alle oder die Leute sterben in den Altenheimen. Als könnte und müsste man dort nicht viel mehr investieren, auch um den oft ausländischen Pflegekräften ein besseres Gehalt und zuträglichere Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, damit sie im Ernstfall einer Pandemie alle Maßnahmen beachten können und Menschenleben schützen. Es geht darum, eine neue Symbolisierung des Alters zu finden, wie Badiou formuliert. Das Alter nicht einfach als das Zurücklassen der allein selig machenden Jugendlichkeit begreifen, sondern als eine neue Etappe, die mit gewissem Ansehen verbunden sein sollte. Ja. Ja, ich denke, es ist eine sehr zynische Diskussion. Jetzt diese Corona-Diskussion zu führen mit Blick auf die Altenheimbewohner und dass deren nacktes Überleben so schützenswert ist, wo man sich schon die Frage stellen muss, ich habe es im persönlichen Familienumfeld auch an einem Beispiel mitgekriegt, dass meine Oma da noch ganz, sie war noch ganz klar im Kopf, ja, aber bei anderen Altenheimbewohnern, die da so vor sich hin vegetieren, muss man sich schon die Frage stellen, ob der Tod da nicht eine Erlösung wäre, also ob nicht wirklich das einfach eine völlig verdrehte Diskussion ist, jetzt zu sagen, ja, aber da sterben Leute in Altenheimen und das müssen wir verhindern, oder ob wir nicht eher sagen sollten, nee, aber dann ist es so für viele, vielleicht für die Mehrzahl dieser Leute, die da sterben, ist es sogar eine Erlösung und ist es sogar eigentlich positiv für sie und ihre Familie. Das kann ich nur so sagen, anhand meiner persönlichen Beurteilung da, ist einfach so, dass man da so industriell abgefertigt wird im Altenheim, dass das keine Situation ist, wo man in Würde altern und sterben kann. Und das ist halt leider die Situation, in der wir durch die herrschende Politik geführt wurden und wozu natürlich auch die Altenheimbewohner beigetragen haben, da sie jahrzehntelang diese Parteien gewählt haben, CDU, SPD, FDP und Grüne, die also denen es also scheinbar nicht so wichtig war, hier für eine ausreichende Pflege zu sorgen, damit die Menschen da in Würde altern können. Und ja, von dem her fände ich es jetzt irgendwie schwierig, da so breite gesellschaftliche Einschränkungen damit zu begründen, dass die Leute sonst da sterben, wo gleichzeitig auch klar ist, man könnte ja viel mehr investieren, man könnte ja den Leuten viel bessere Gehälter zahlen, viel mehr das Personal aufstocken und viel mehr Räume anmieten, damit man Infizierte isolieren kann. Ja? Aber das müsste man halt politisch organisieren und müsste dafür Geld in die Hand nehmen und müsste halt den Mut haben, das irgendwie durchzusetzen und zu diskutieren. Also genau das meine ich, damit das verblendet ist, so zu tun, es gibt nur die Alternative Lockdown oder die Leute sterben halt in den Altenheimen. Nee, sondern man könnte schon mehr investieren, egal ob in Altenheimen, in Krankenhäusern, das wäre eine politische Aufgabe. Ja. Also ja, kann ich hier vielleicht doch ganz persönlich werden, das hier offenbaren, dass meine Oma auch vor einem Jahr gestorben ist an Corona. Zumindest war so die Mitteilung, die Diagnose, sie war im Altenheim und ist damals gestorben. Und es war natürlich extrem bitter dann, dass wir die letzten Monate gar nicht mehr sie besuchen konnten. Beziehungsweise war es dann im November, glaube ich, doch wieder irgendwie möglich zu besuchen, aber ja schon seit März, glaube ich, war es verboten. Und das ist halt das Bittere, dass Leute dann sterben, ohne nochmal die Chance haben, zu haben, in ihrem Familienkreis zu sein. Noch dieses letzten Monate halt mit meiner Oma zu verbringen, wäre extrem schön gewesen. Und ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass sie noch ein paar Jährchen weitergelebt hätte. Sie war noch relativ klar im Kopf. Ich habe es immer genossen, da hinzugehen, mich mit ihr zu unterhalten. Und ja, so 2-3 Jährchen noch weiterleben, wäre auf jeden Fall schön gewesen. Aber ich sage, das kann doch jetzt nicht ernsthaft die Diskussionsgrundlage sein, wo wir hier über den Lockdown diskutieren, ob jetzt jemand mit 93 Jahren noch 1 oder 2 Jahre weiterlebt oder jetzt an Corona halt stirbt. Ja, das ist dann so, das ist der Lauf des Lebens. Und es tut mir wirklich leid, wenn wir hier so in einer Gesellschaft leben, die mit diesen einfachen Tatsachen des Lebens nicht mehr so umgehen kann, mit den erwachsenen Menschen eigentlich zurechtkommen sollten, dass das Leben endlich ist und ja, irgendwann der Tod wartet. Was ich dann da noch geschrieben habe in der Episodenbeschreibung zu Nummer 45, ja, wie bitter es halt ist, dann dieses Sterben so in Isolation auch noch verkauft zu bekommen als Rücksichtnahme durch die anderen, als soziale Distanzierung. Ja, jetzt wollen wir Rücksicht nehmen auf die Altenheimbewohner und deshalb müssen die halt da ganz allein sterben und in den letzten Monaten niemanden aus ihrer Familie mehr zu Gesicht bekommen. Das ist halt dann das Perverse daran, ja, dass wir da so eine Situation dann haben in Altenheim. Und ja, es es, wie Robert Faller sagt, dass es nur noch um das nackte Überleben geht. Dass selbst bei Leuten, wo wir wissen, das nackte Überleben kann da eigentlich nicht mehr so ein hoher Wert sein bei Leuten, die 90 sind. Selbst da, sagen wir, ist es noch wichtiger, jetzt einfach nicht zu viele sterben lassen. Das prangere ich auch bei Kekulé an, dass er immer davon redet, ja, dass so und so viele Tote, das müssen wir verhindern. Nee, man muss schon genau hinschauen, was sind das für Tote? In welcher Lebenssituation sind die, wenn der Tod sie einholt? Ja. Das wäre halt schön gewesen, wenn es da noch die Möglichkeit gegeben hätte, weiterhin Besuche zu machen im Altenheim. Und da das nackte Leben wäre dadurch ein bisschen gefährdet geworden, ja, dadurch hätte ich ja auch meine Oma anstecken können oder andere Heimbewohner oder Pflegerinnen. Ja, das wäre ein höheres Risiko fürs nackte Leben gewesen, aber das hätte auf jeden Fall mehr Lebensqualität für meine Oma gebracht, für mich auch. Und auch für andere Heimbewohner vielleicht, die gar keinen Familienbesuch kriegen, freuen sich vielleicht, da mal ein jüngeres Gesicht zu sehen. Ja, das ist halt diese grundlegende Abwägung, nacktes Leben gegen den Wert dieses Lebens, den Inhalt dieses Lebens. Einmal hat meine Oma dann nur so einen Teppich noch aus dem Fenster geschmissen, weil sie mir den irgendwie schenken wollte. Und ich meinte, ja, den kann ich ganz gut brauchen für mein Zimmer. Da hatte sie noch einen Teppich aus dem alten Haus, das sie davor verkauft hat, bevor sie ins Altenheim kam. Und den hat sie mir da einfach rausgeschmissen. Das war so schön. Und ich weiß nicht, ob das dann das letzte Mal war, dass ich sie gesehen habe, aber so durchs Fenster konnte man halt noch ein bisschen reden. Konnte sich so in den Garten setzen und ja, so ein bisschen reden vom Fenster runter dann. Aber ja, ich glaube schon, das beschleunigt ja auch den geistigen Verfall. Denn bei meiner Oma gab es dann auch so eine einsetzende Demenz, glaube ich. Da hat dann schon ein bisschen nachgelassen mit der geistigen Klarheit. Und das beschleunigt sich natürlich, wenn man dann auch gar keinen Besuch mehr kriegen kann. Und generell die Situation in den Altenheimen, ja, ist schon so, habe ich den Eindruck, dass das so einen rapiden geistigen Verfall auf jeden Fall fördert, dass da auf jeden Fall kein Platz dazu ist, irgendwie ja, in Würde zu sterben, sich irgendwie die letzten Lebensjahre angenehm zu verbringen, sondern es ist wirklich ja, so, dass die Leute, die da arbeiten, ja auch ausgebeutet werden, auch extrem ausgebeutet werden und teilweise für 400 Euro da arbeiten. Das ist also die Realität. In deutschen Altenheimen, da arbeiten Leute über den Bundesfreiwilligendienst auf 400-Euro-Basis. Das habe ich aus meinem privaten Umfeld jetzt nur von zwei Personen mitgekriegt, die sowas gemacht haben. Und das ist absolut schön, dass es sowas gibt, dass Leute das machen wollen und da arbeiten wollen, aber doch bitte nicht für so einen Hungerlohn. Also wenn das die Situation ist und wir seit Jahren schon lesen von der Überlastung der Pflege, von dem Notstand in der Pflege, es gibt nicht genügend Heimplätze für so viele Leute, die da anrufen und nach einem Platz fragen, ja. Aber wenn das irgendwie die Situation ist, dann wäre es schon auch irgendwie nice, wenn man die Leute besser bezahlen könnte, dass man vielleicht mehr Leute auch für den Beruf gewinnt. Nicht nur so als Freiwillige, auch die festangestellten Pfleger kriegen sicher keine so gute Bezahlung, aber an dem Beispiel finde ich es halt ja einfach extrem offensichtlich, wie zynisch hier der Umgang der deutschen Gesellschaft mit ihren Ältesten ist, dass sie die so im Altenheim dahin vegetieren lassen und es ihnen gerade mal 400 Euro ist, dass da 400 Euro wert ist, dass da sich jemand drum kümmert und die irgendwie noch so ihre täglichen Aufgaben mit ihnen verrichtet, die zu betreuen. Wenn das halt so einem so wenig Geld wert ist, dann muss man halt auch die Konsequenzen tragen. Und dann ist eine hohe Sterberate in Altenheim eine Konsequenz davon, die man dann ganz klar mit einkalkulieren muss als Gesellschaft. wenn man nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, dafür mehr auszugeben. Oder wie ich auch letztens meinte, es geht ja nicht immer nur um Geld in die Hand nehmen. Auch organisieren ist eigentlich die Grundtugend der Politik, irgendwas organisieren. Auch da könnte man sagen, es müsste andere Konzepte geben, wie, dass man vielleicht nicht ins Altenheim muss, dass Leute noch daheim leben können, dass jemand einmal am Tag vorbeikommt, so zu besuchen. Das könnte man auch politisch organisieren, statt wie jetzt, es ist halt so privat organisiert, meinte Stefan Schulz, dass irgendwie 80% der Pflegebedürftigen ja so durch private, meist osteuropäische Pflegekräfte dann gepflegt werden daheim und das gesamte deutsche Pflegesystem würde zusammenbrechen ohne den Zustrom an immer neuen Pflegekräften da aus dem Osten. Das heißt, das ist halt so gebaut, unser Pflegesystem, dass wir wissen, ja, wir brauchen da immer Leute, die das halt machen, dass die das halt im privaten Umfeld machen. Politisch wollen wir da nicht so viel organisieren, dass wir hier wirklich ein ausreichendes Pflegesystem auch für die Bevölkerung hätten, sondern nee, da müssen wir halt darauf setzen, da wollten wir diese Leute da aus dem Osten aus, diese Länder sind dann natürlich auch, werden so leer gesogen, das letzte Blut wird ihnen noch rausgesogen bei, also durch die Auswanderung, durch Leute, die dann in anderen Ländern arbeiten und nicht mehr für die einheimische Wirtschaft zur Verfügung stehen. Und ja, darauf basiert halt das deutsche Pflegesystem. Ja, und bei diesem Zustand würde ich halt sagen, ja, dann kann man da retten, was noch zu retten ist. Und wenn es möglich wäre, irgendwie politisch den Druck aufzubauen, da kurzfristig auch mehr zu investieren in so eine Pandemie und zu sagen, jetzt ist aber wirklich nötig, müssen das hier verhindern mit den Todesfällen, dann sollte man das machen. Aber ganz ehrlich, sehe ich nicht, dass die Politik hier wirklich in der Lage wäre, ihren Job zu machen und wirklich für eine angemessene Pflege zu sorgen. Und von dem her überrascht mich das auch nicht jetzt. Ja, von dem her sehe ich das etwas fatalistisch und sehe das jetzt auch als den Lauf der Dinge, wenn jetzt diesen Winter wieder tragischerweise viele Leute dort sterben in den Altenheimen, ja, dann ist das tragisch. Aber für mich ist wirklich dieses, was ich heute am tragischsten fühle, ist wirklich, dass ich meine Oma nicht mehr sehen konnte in den letzten Monaten. Und das, die Frage jetzt, tot oder nicht tot, ist nicht so entscheidend. Es war schon seit einiger Zeit klar, auch für mich, dass man sich darauf einstellt, dass man natürlich die Zeit mit der Oma genießt, aber dass ihre Zeit dann bald zu Ende gehen wird. Und das ist auch nicht schlimm, das ist auch nichts, worüber man dann so erschüttert oder traurig sein müsste, weil es jetzt halt wirklich schon bei uns so war, dass man sich jahrelang darauf einstellen konnte und dass man damit dann besser zurechtkommen kann. Und ja. Aber damit kann ich hier weitergehen eigentlich zum nächsten Thema. Das hat mich jetzt doch ein bisschen runtergezogen, war aber ganz gut, glaube ich, weil ich da diesen persönlichen Punkt dann doch noch abarbeiten musste. Kekule, was ich da noch im Podcast nachgehört hatte. Ja, da redet er von diesen Musterschülerländern wie Taiwan, die so krasse Einschränkungen gemacht haben und eine Null-Infektionsstrategie gefahren haben, der einfach das öffentliche Leben immer wieder eingeschränkt haben, sobald es zu einem kleineren Ausbruch kam. Über bekannt habe ich das nur mitbekommen, in Vietnam war es wohl ähnlich, sobald es auch nur im Norden des Landes einen kleineren Ausbruch gab oder nur ein oder zwei Infizierte, wurde das komplette Land geschlossen, also Lockdown vom kompletten Land. Natürlich sind die Lockdowns in diesen Ländern viel härter als bei uns in Deutschland und Europa, komplette Ausgangssperre, stelle ich mir jedenfalls so vor. Ja, und das wird hier von Kekulé als Musterschüler zitiert, das ist einfach nur zynisch aus meiner Sicht zu sagen, so eine komplette Einschränkung des Lebens, daran sollten wir es mal orientieren. Ja, ist sicher richtig, wenn man tatsächlich davon, von dieser Prämisse ausgeht, je mehr Tote, je mehr Corona-Tote man verhindert, umso besser. Aber das ist halt eine Prämisse, die ich zurückweise. Was er dann noch erwähnte, dass diese Musterschüler jetzt ins Hintertreffen geraten, jetzt fehlt der Impfstoff. Ja, super, das ist natürlich auch toll. Jetzt haben sie alles gemacht, um hier vorbildhaft mit der Pandemie umzugehen, aber sind halt zu arm, um sich einen Impfstoff zu leisten. Und ja, verstehe ich nicht, wieso man als Deutschland dann nicht einfach Impfstoff spendet, verschenkt, so wie die Chinesen das machen. Also statt, dass man hier der ungeimpften Bevölkerung noch weitere Schikanen und Restriktionen aufpumpt, einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir hier eine gewisse Quote erreicht, so viel mehr wären es nicht, was wir hier übrig haben, können wir einfach noch weltweit verschicken. Und ja, weil dahinter muss ja kein humanistischer Ansatz stehen, sondern einfach ein knallhart wirtschaftlich kalkulierender Ansatz, der sagt, wenn in Vietnam die Fabriken geschlossen ist, dann beschädigt das auch unsere deutsche Wirtschaft. Das ist so einfach zu verstehen, so simpel zu verstehen eigentlich, dass es so rational wäre, jetzt einfach dafür zu sorgen, dass auf der ganzen Welt eine hervorragende Verteilung von Impfstoff stattfindet, dass jedes Land die Menge an Impfstoff zur Verfügung kriegt, die es für sich braucht, die es als Bedarf meldet, dass man das so einfach machen könnte mit ein paar Spenden von den reichen Industrieländern und es aber nicht gemacht wird, ja, kann ich mir nicht erklären. Das ist, was ich meinte, die Politiker sind halt so in ihrem Tunnel drin, sie sind nicht mal mehr daran interessiert, den Kapitalismus, wie er heute läuft, noch am Laufen zu halten. Sie sind nicht mal daran interessiert, an Wirtschaftswachstum zu generieren, wie ich meinte, in der EU haben wir das auch schon aufgegeben, haben auch schon gesagt, aber wirklich unsere Glaubenssätze, wie wir glauben, dass die Wirtschaft funktioniert, die durchzusetzen, die als religiösen Kultus zu feiern und den Italienern das klarzumachen, was hier die Grundsätze der Europäischen Union sind, das ist wichtiger als die Frage, jetzt Wirtschaftswachstum oder kein Wirtschaftswachstum. Ja, das meinte ich, dass es da so ein irrationales Handeln gibt, dass der Kapitalismus eigentlich auch ein total super System sein könnte. Ja, da bin ich auch davon überzeugt, dass wenn man das betreiben würde mit Politikern, die rational agieren können und die nicht immer auf die Umfragen und auf die Wahlen und auf die Launen der Bevölkerung schauen müssen, dass man dann das alles im Griff haben könnte. Ja, glaube ich auch, nur wird es niemals so sein in der Demokratie. Ja, und da meinte ich, steuern wir auf diese Katastrophe zu. Da ist es leider für uns Kommunisten an der Zeit einzugreifen und zu sagen, da dürfen wir auch nicht zurückschrecken. Auch wie ich, wo ich immer ein bisschen schüchtern und unsicher in meinen Positionen bin, muss ich dann doch sagen, ja, aber es bringt ja nichts, jetzt auf die perfekte Theorie zu warten. Auch meine Überzeugungen sind vielleicht nicht perfekt durchdacht, aber wenn wir das so weiterlaufen lassen, also die Politiker haben ja noch weniger Ahnung, haben noch weniger Pläne, Ziele und Vorstellungen, wie die Welt überhaupt funktioniert oder was sie überhaupt mit der Welt machen wollen, was sie verbessern wollten, die haben ja noch viel weniger als ich. Und von dem her ist es alternativlos, da revolutionär einzugreifen und zu sagen, ja, noch nicht mal aus einer kommunistischen Überzeugung, sondern einfach aus der Überzeugung, dass man ja überleben will und nicht wieder in die Situation geraten will, wie in den 20er Jahren mit der Wirtschaftskrise, mit dem Faschismus, der daraus entstanden ist, dass man das also schon irgendwie verhindern muss, alles daran setzen muss, dass wir aus der Geschichte Lehren ziehen und sagen, ja, aber der Kapitalismus lässt sich nicht so kontrollieren. Wir können nicht vorhersehen, ob nicht demnächst doch wieder so eine größere Krise daherkommt. Wir wissen nicht, wie wir aus der Krise von 2008 überhaupt rausgekommen sind. Ja, irgendwann ging es halt vorbei. Irgendwie haben wir uns halt an unsere Faustregeln gehalten, wie die Wirtschaft funktioniert. Aber so ganz genau weiß niemand Bescheid, auch ich ja nicht. Aber okay, das finde ich ist halt ein bisschen unbefriedigende Situation, wenn jetzt alle so ein bisschen zittrig sind und sagen, ja, es könnte wieder passieren wie 2008 oder wie 1929, was ja noch deutlich krasser war mit dem Wirtschaftseinbruch. Ja, gut, könnte wieder passieren. Dann gehe ich auch fest davon aus, dass wir in Deutschland wieder faschistische Parteien mit 30-40% in demokratischen Wahlen hätten. Und das ist halt diese Überlegung. Da, dazu, also um hier einzugreifen und zu sagen, wir müssen revolutionär werden, braucht man nicht mal eine kommunistische Überzeugung. Aber die kommt dann natürlich noch dazu, denn ganz ohne Ideal, ohne Utopie kann es doch auch nicht gehen. So zynisch, so pragmatisch kann man gar nicht sein, sondern das ist wirklich das Wichtige am Kommunismus, dass man sich das auch ausmalt, dieses freie Zusammenleben aller Menschen und dass dann wirklich aber auch die Arbeit so etwas ist, was einen befriedigt und was nicht einfach nur so ein Mittel ist, um zum Lohn zu kommen und dass wirklich ja, die Menschen aus sich auch freier entfalten können, verschiedene Arbeiten ausfüllen können und dann nicht so standardisiert sind, nicht so entfremdet. Aber okay, damit habe ich hier nur das behandelt. Nur meinen ersten Punkt hier auf diesem Themenkomplex Kekulé habe ich den genannt. Kekulé sagt dann weiter, Varianten entstehen durch viele Infizierte und keine Gegenmaßnahmen, so wie es in Indien war. Sehr interessant, ja. In Indien dann natürlich auch, ist natürlich auch so, dass viele Leute auf einem Raum leben, stelle ich mir so vor, jedenfalls. Ja, gut zu wissen, aber ja, was soll man dagegen machen? Jetzt haben wir ja auch keinen Einfluss auf das, was die in Indien machen. Das heißt, wir können eigentlich auch nicht verhindern, dass da immer neue Varianten entstehen. Gut, Boostern bringt wenig gegen Pandemie, meinte er. Ja, zumindest die dritte Impfung eher wenig. Aber es ist natürlich trotzdem sinnvoll aus seiner Sicht, sich zu boostern. Nur halt, ja, die Leute, die dann geimpft werden, waren ja vorher schon geimpft und von der Frage auf der Kampf gegen die Pandemie wird dadurch jetzt nicht so weit vorangebracht. Dann aber hier, was ich ganz interessant fand, ein Argument, das auf jeden Fall für die Impfung spricht, 30 Minuten. Wenn man also ein 30-minütiges Gespräch hat, in der Nähe, wahrscheinlich in einem geschlossenen Raum, also ein 30 Minuten langes Gespräch, da reduziert die Impfung das Infektionsrisiko um den Faktor 10. Das heißt, wer geimpft ist, hat ein 10-mal kleines Risiko, sich da zu infizieren. Wenn beide geimpft werden, dann sogar noch mal kleiner, sagt er irgendwie, dann 20-mal reduziert. Ja, wenn beide ungeimpft sind, dann halt nochmal, dann deutlich mehr. Gut, die Impfquote ist insgesamt überbewertet, sagt er. Ja, habe ich ja schon angeführt, dass er hier auf die Risikogruppen verweist. Die müsste man jetzt vor allem nochmal ins Visier nehmen, dass da natürlich auch noch einige Impfverweigerer gab, wo man da ansetzen kann, um die wirklich selber zu schützen, den Selbstschutz. Aber ja, insgesamt die Impfquote verstehe ich auch nicht, warum man da jetzt so viel drauf schaut. Aber das war's schon mit Kekulé, da höre ich auf jeden Fall weiter. Dieser Podcast ist unglaublich und Kekulé hat auch eine wunderbar sonore Stimme, eine unglaublich angenehme Art zu reden und ich kann diesen Podcast nur empfehlen. Unabhängig von Informationsgehalt ist es einer der unterhaltsamsten, einer wirklich der besten Podcasts, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe. Das kann ich hier schon mal ganz klar sagen. Einfach nur krass, krass Bewunderung hier für diesen krassen Podcaster, der natürlich auch schon viel weiter ist, schon viel mehr Episoden als ich produziert habe. Deshalb kann ich ihn hier als Vorbild ansehen und mir auch sagen, ja, so weit werde ich es auch mal bringen hier. Schon in den 200ern war glaube ich, Kekulés Corona-Kompass. Dann nächstes Thema. Fragen, Unklarheiten, Nachforschung jetzt. Genau, irgendwelche kontroversen Überlegungen zu Corona. Ja, aber das ist nicht so interessant. Was ich hier nur meinte, ja, wäre natürlich wichtig zu wissen, wie ist das mit der Übertragung von Geimpften? Übertragen die weiterhin das Virus oder eben nicht? Das wäre halt für mich wichtig gewesen, vor der Impfung da genaue Informationen zu bekommen. Und in Kekulés Corona-Podcast habe ich dann also gehört, ja, auf jeden Fall ist man dann kein Superspreader mehr, wenn man geimpft ist. Und das wäre wirklich schon ein Fortschritt, sagte er auch ganz klar, dass wodurch die Pandemie sich eigentlich weiter fortpflanzt, sind diese Superspreader-Events. Das heißt, wenn man das schon mal eliminiert, dann wird es auch dieses große epidemische Geschehen zumindest nicht mehr geben. Es gibt weiter Infektionen, aber ja, irgendwie diese großen Wellen sind dadurch dann schon mal ausgeschlossen, wenn man die Superspreader ganz, wenn man das ganz ausschließen kann, dass Leute zu Superspreadern werden. Ja, das wird eine Aussage, aber weiß ich jetzt nicht. Das habe ich nur mal kurz nachrecherchiert. Und ja, scheint mir nicht ganz so eindeutig die Faktenlage. Aber da bin ich jetzt kein Experte. Also es gibt natürlich immer wieder widersprüchliche Studien und das ist halt die Kritik, die ich dann habe. Dann sollte man schon ja nicht einfach sowas raushauen. Jetzt nicht an Kekulé die Kritik, sondern generell, was wir natürlich sehen an der Informationspolitik der Regierungen und der Medien, dass immer wieder vermeintliche Fakten über Corona rausgehauen werden, die dann später relativiert werden und das dann klar, dass die Leute das Vertrauen verlieren. Ja, wie soll man dem vertrauen, wenn es am Anfang hieß, Masken bringen nichts, das ist immer wieder ein gern genannter Punkt, aber es ist ja völlig richtig, dass da schon allein von der deutschen Bundesregierung viel Vertrauen verspielt wurde, wenn es am Anfang heißt, ja, Masken bringen nichts, sind sogar schädlich und dann ein paar Monate später Maskenpflicht. Ja, aber solche Fälle gibt es ja immer wieder und das hier ist halt auch so eine Frage, wo ich sage, ja, ist schon eine entscheidende Frage, ist man jetzt Superspreader oder nicht als Geimpfter. Was ich hier auf der Website des RKI gelesen habe, ist folgende Aussage. In welchem Maß die Impfung die Übertragung des Virus reduziert, kann derzeit nicht genau quantifiziert werden. Ja. Aber trotzdem schreiben sie weiter. In der Summe ist das Risiko, dass Menschen trotz Impfung PCR positiv werden und das Virus übertragen, auch unter der Delta-Variante deutlich vermindert. Ja, interessant, was hier stand, dass sie also PCR positiv werden. Es geht hier nicht um eine Erkrankung, sondern um einen positiven Test. Finde ich schon irgendwie bedenklich oder nicht ganz wissenschaftlich. Aber okay. Aus letztem Satz könnte man also rauslesen, es ist doch irgendwie vermindert mit der Virusweitergabe. Aber ja, okay, ich will mich damit auch nicht so beschäftigen, sondern sage nur, das ist halt diese Frage, wo ich mal gern wissenschaftliche Fakten dazu hätte. Und nicht einfach dieses, ja, die Aussagen dann von Politikern, ja, es liegt eine breite Faktenbasis vor zu den Vorteilen der Impfung. Und wer sich da immer noch nicht informiert hat und das verweigert, auf den sollte man jetzt keine Rücksicht nehmen. Das war so die Aussage von einem grünen Politiker, die ich da gestern nur gelesen hatte. Nils Marquardt, glaube ich. Gut, weil wir jetzt hier aber PCR schon drin hatten, muss ich das auch noch erwähnen, was ich hier... Genau. Was ich hier mir zum PCR-Test aufgeschrieben habe, was in No Agenda schon von Anfang an immer wieder Thema war, nämlich diese Frage, ja, wie akkurat sind überhaupt die Tests? Es gibt da zwei Kennziffern bei solchen Tests. Ja, ich hatte auch ein bisschen Statistik im Studium, das war wirklich der Teil, der noch einigermaßen Spaß gemacht hat. Ja, dieses mathematische, statistische, sehr interessant, was man da für Tests durchführen kann. Die diese zwei Kennzahlen sind also die Spezifizität und die ja, okay, ist jetzt auch egal, wie das Fachwort dafür ist. Das eine ist halt, wie hoch ist der Anteil der erkannten Erkrankung. Das heißt, wir haben eine Personengruppe von 100 Leuten, davon haben jetzt vielleicht, davon haben wir sagen wir 20 haben Corona, aber wie viele von diesen 20 werden dann bei einem Test wirklich erkannt? Bei wie vielen springt der PCR-Test auf positiv und es ist erkannt? Das ist diese eine Kennzahl. Da wäre es natürlich gut, so einen hohen Wert zu haben wie 99%, zu sagen, ja, werden wirklich fast alle erkannt. Die andere Kennzahl ist dann die, ja, aber bei den Leuten, die wirklich keine Erkrankung haben, bei denen es real nicht vorliegt im Körper, bei wie vielen wird dann trotzdem ein positiver Test ausgestellt? Das heißt, da ist der Test falsch. Das ist, glaube ich, die Spezifizität und das andere hatte noch einen anderen Namen. Und aus meinen Statistikvorlesungen habe ich da das nur mitgenommen, dass diese zweite Kennzahl weniger wichtig ist. Es ist weniger schlimm, wenn man hier mal einen Fehler hat und wenn man jetzt also jemanden hat, der tatsächlich nicht erkrankt ist, aber da ein positiver Test rauskommt, ja okay, das ist dann schade für den, wenn sich daraus Konsequenzen ableiten mit Quarantäne, aber ist am Ende ja kein so großer Schaden fürs Gesamte gesehen. Größerer Schaden für die epidemische Ausbreitung wäre natürlich, wenn man einen real Infizierten nicht als solchen erkennt mit dem Test. Wenn also jemand Corona hat und der Test sagt, nein, du hast es nicht, das wäre natürlich ein größerer Schaden und das will man minimieren möglichst. Das habe ich dann nur so mitgenommen aus der Statistik, dass man also diese Kennzahl optimieren will, dass man die möglichst nah an 100% dran bringt, dass wirklich alle erkannt werden und dass es dann halt auch ein paar gibt, die übers Ziel hinausschießen. Ja, das halt diese zwei Regeln, an denen man drehen kann. Wenn man an dem einen dreht, dann verschlechtert sich der andere, aber das muss man in Kauf nehmen. Jetzt aber, was sind die Fakten hier bei PCR-Test? Da ging es im No Agenda nur immer darum, dass anscheinend zu 98% der PCR-Test nicht akkurat wird. Das heißt, positiver PCR-Test hieße 98% Wahrscheinlichkeit, du bist nicht infiziert mit Corona und nur 2%, dass du wirklich infiziert bist. Das war da immer wieder Thema bei No Agenda und habe ich hier im Grunde bestätigt gefunden. 98%, nein, das ist deutlich übertrieben. Nach der Quelle, die ich jetzt hier habe vom Deutschen Ärzteblatt, die sind hier auf 70% gekommen. Aber das heißt trotzdem, ein positiver Corona-Test heißt, zu 70% bist du in Wirklichkeit nicht Corona erkrankt, nicht infiziert. Und nur zu 30% ist die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert ist. Und das ist jetzt ist einfach gut zu wissen. Ist einfach eine wichtige Sache, worüber man Bescheid wissen sollte, glaube ich. Wenn Tests die ganze Zeit so wichtig sind, aber es wird halt in dieser unwissenschaftlichen medialen Diskussion auch immer so getan, ein PCR-Test sei gleich einer Infektion. Wie es jetzt bei den Schnelltests ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau, aber wahrscheinlich nicht besser, wenn es PCR ja als der Goldstandard gilt. Aber ja, das muss ja nicht schlimm sein, das ist ja keine böse Absicht der Leute, die diesen Test ausgeklügelt haben. Scheinbar geht es halt nicht besser, aber es war auch in diesem Ärzteblatt davon die Rede, dass es wirklich erschreckend gering ist. Also 30% nur davon sind richtig erschreckend gering, stand da. Und diese Frage der Korrektheit des Tests hängt aber noch von anderen Faktoren ab, zum Beispiel von der Frage, wie hoch ist es die Ausgangswahrscheinlichkeit, dass man schon infiziert ist. Also wie hoch ist die Schätzung, dass man jetzt infiziert ist im Altenheim. Wenn man da jemanden testet und weiß, es gab schon ein paar Infektionen, dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass diese Person auch infiziert ist, also vielleicht 50-60% von vornherein, bevor man den Test gemacht hat. Das hat dann eine Auswirkung auf diese Frage, wie akkurat der Test ist. Welche Auswirkungen weiß ich jetzt nicht genau, aber ist auf jeden Fall interessant, das auch zu berücksichtigen. Wenn du jetzt aber jemanden testest, so am Flughafen, Heimkehrer da von der Reise, da ist diese Wahrscheinlichkeit, dass die Leute infiziert sind vor dem Test, ist eigentlich so wie in der Gesamtbevölkerung etwa 3% am Stand da. Und genau für dieses Beispiel ist dann dieses Rechenbeispiel hier gemacht. Wenn man hier von vornherein davon ausgeht, 3% der Bevölkerung haben zurzeit Corona, sind zurzeit infiziert, das zugrunde legt mit dieser Ausgangswahrscheinlichkeit, dann kommt man hier auf diese 30% nur, die ein positiver Test dann auch Erkrankung zugrunde legt. Aber okay, das fand ich hier nur einen interessanten Punkt, weil ich es immer wieder gehört hatte in No Agenda und halt so dachte, ja, ist jetzt nicht so entscheidend, aber ist halt eins der Punkte, wenn man das dann mitkriegt, Wenn man das dann so liest über diese Ungenauigkeit hier beim Test, und in den Zeitungen ist immer davon die Rede, wie ein PCR-Test der Goldstandard ist und wie das schon gleichbedeutend wäre mit einer Infektion, wenn man nur einen positiven Test hat, dann führt das halt auch weiter zum Misstrauen. Ah ja, und dieses Fachwort ist Prävalenz für diese Wahrscheinlichkeit einer bereits bestehenden Erkrankung. Prävalenz ist also diese Frage, ob die Wahrscheinlichkeit jetzt 3% ist vor dem Test, dass jemand infiziert ist, wie diese Schätzung, oder im Altenheim dann halt 60%. Ja, das war es jetzt aber hier auch wirklich von meinen Fakten. Die Fakten sind ja gar nicht so mein Gebiet, habe ich dann gemerkt, aber das war doch mal ganz schön, hier ein bisschen was zu recherchieren. Und hier könnt ihr natürlich auch gern mich weiter belehren und in die Kommentare schreiben, das würde mich freuen. Jetzt ist vielleicht doch die Zeit hier gekommen, dass mein Podcast wirklich mehr Hörer findet, habe ich gemerkt, mit der Folge 45, da war ich einfach so stolz, die zu publizieren über so ein Komplex, über so ein polemisches Thema wie Corona, und habe dann diesen Text da geschrieben, die Episodenbeschreibung, und ja, war da einfach so wie im Rausch, als ich diesen Text geschrieben habe, und konnte es gar nicht fassen, dass ich so mutig bin, über solche Themen zu reden, die das Leben, dieses unbegreifbare Phänomen betreffen. Kommen wir hier zum nächsten Punkt, aber vielleicht sollte ich bald schon Schluss machen. Nein, das auf keinen Fall. Auf jeden Fall noch ein Punkt, der hat mit Nietzsche zu tun jetzt, ist aber besser als der vorige Nietzsche-Punkt, der war natürlich ein bisschen ambivalent für mich als Sozialist. Das hat schon ins Fleisch geschnitten, was er da, also sein Hass, dieser pathologische Hass bei Nietzsche gegen die Sozialisten, das greife ich ihm natürlich auch an, aber ist auch nicht so wichtig, da sich zu allem zu positionieren, sage ich mal. Also, dass ich mich jetzt hier zu Nietzsche positioniere, ist auch nicht so wichtig. Sondern was er hier schreibt über das Christentum und die Frage der Liebe. Das Christentum ist eine extrem einfältige Religion, die auf der Verneinung der Welt, der sinnlich zugänglichen Welt fußt, und die sagt, das Himmelreich ist hier und jetzt, es ist in dir, niemand kann dir das nehmen, aber ja, so wie Jesus halt zu leben, wenn man alles ablehnt an äußeren Autoritäten, an materiellen Gütern des Lebens, was das Leben angenehm und voller Freude machen könnte, das lehnt Jesus halt ab und sagt, aber hier in der Innerlichkeit, da habe ich ja schon alles, du bist selig, in euch allein liegt die Seligkeit. Ja, das ist nur sehr interessant, was Nietzsche da schreibt in seinem Antichrist. Aber dann die Liebe. Was ist das also für ein Gott, der Gott im Neuen Testament? Ist ein extrem rachsüchtiger und herrschsüchtiger Gott, der sich dieser Liebe, die die Menschen zu ihm empfinden sollen, immer wieder vergewissern will. Und der eifersüchtig ist. Natürlich schon das Judentum als, glaube ich, erste monotheistische Religion bringt eben diesen Gott der Eifersucht hervor, der keine anderen Götter neben sich dulden will und der das irgendwie als einen Angriff auf seine Autorität werten würde, wenn die Menschen noch an andere Götter glauben würden. Das ist halt schade, sagt Nietzsche. Polytheismus ist die größte oder die höchste Feinheit des Geistes, die Liebe zu vielen Göttern. Das könnte so inspirierend sein, auch für mich, wo ich an die Polyamorie, die Liebe zu vielen Menschen glaube. Nicht zu allen Menschen, nicht zu den Mitmenschen, nein. Aber in diesem romantischen, erotischen Sinne, Liebe zu verschiedenen Menschen, das möglich sein kann, diese Liebesgefühle zu empfinden und zu kultivieren und auf eine ethische Art damit umzugehen, gleichzeitig mehrere Personen zu lieben. Und das, sagt Nietzsche, also das Übel war damals angelegt, als dieser Schritt schon gemacht wurde im Judentum vom Polytheismus, weg zum Monotheismus, zu so einem herrschsüchtigen, rachsüchtigen Gott, der einfach eifersüchtig ist auf andere Götter neben sich und sagt, du sollst keinen Gott neben mir haben, du sollst nur noch mich lieben. Aber genau das ist halt das Absurde. Da kommen wir jetzt zu diesem wunderbaren Satz. Nietzsche sagt also, eine ausreichende Kritik des Christentums ist doch bereits diese Frage, was geht's dich an, wenn ich dich liebe? Und dieser Satz ist so kraftvoll, das bringt ja wirklich zum Ausdruck, worauf es in der Liebe ankommt, einfach zu lieben, aber selber dann auch noch so misstrauisch da auf den anderen zu blicken und zu schauen, ja, wie viel liebt er mich eigentlich? Das tötet doch dann eigentlich die Liebe ab. Also was geht's dich an, lieber Gott, wie viel ich dich jetzt liebe? Warum musst du die ganze Zeit so runterschauen und schauen, ob ich hier genügend bete oder mich tugendhaft verhalte? Warum? Warum reicht es nicht einfach, wenn ich dich liebe? Wenn ich das einfach so sagen würde, wie Jesus, also dem nachfolgen, so ein einfaches Leben führen, die äußeren Autoritäten verleugnen, dann wird es doch irgendwie auch ausreichen. Aber dem christlichen Gott reicht das halt nicht aus. Und das ist so das Gemeine daran. Aber das ist auch so gut, was Nietzsche da schreibt, dass so ein einfacher Satz eigentlich ausreicht, ist bereits eine ausreichende Kritik des ganzen Christentums. Dass es diesen Gott nichts angeht, wenn ich ihn liebe. So sollte man die Liebe und den Glauben konzipieren. Und ein Gott, der damit nicht imstande ist, umzugehen, mit so einer Auffassung der Liebe, der verdient auch nicht geliebt zu werden. Also der soll doch schauen, wo er noch Leute herbekommt, die er liebt. Aber ja, wenn man sich so verhält, so jähzornig, so grollend ist, so von Ressentiment durchdrungen, von Misstrauen durchdrungen, wie dieser Gott anscheinend ist, dann kann ich den auch nicht lieben. Und diese Liebe zu dem wäre auch keine richtige Liebe, sondern wäre irgendwie so aus Furcht eingeflößt, wäre irgendwie so, ja, ein Gehorsam aus Angst. Aber okay, muss ich das hier transferieren, eine Transferleistung machen, wie es in der Schule hieß, zum großen Gott der Gesundheit. Ja, auch da, auch natürlich mag es für einige meiner Hörerinnen und Hörer ein bisschen befremdlich klingen, immer von der Gesundheitsreligion zu reden, aber das ist sehr wichtig, sich darauf einfach mal einzulassen. Ja, lasst euch einfach mal darauf ein, dieses Konzept so anzunehmen. Es existiert diese Religion der Gesundheit und sie ist anscheinend auch monotheistisch. Ja, wie Agamben beschreibt, selbst der Kapitalismus als Religion daneben tritt völlig in den Schatten, tritt zurück, muss da wirklich die Fühler strecken. Und scheint also auch so zu sein, dass diese Religion auch so ein bisschen egomanisch ist, auch so ein bisschen von sich selbst besessen und da keine anderen Götter neben sich dulden wollte. Und ja, genau diese gleiche Kritik kann man auch an den Gesundheitsgott richten. Lieber Gesundheitsgott, was geht's dich an, wenn ich dich liebe? Ja? Warum muss dieser ganze Kult so breit getreten werden, dass du jetzt ein vertrauenswürdiger Corona-Bürger bist und dich da regelkonform oder rational verhältst? Ich kann doch so alles machen, was ich für vernünftig halte. Natürlich trage ich persönlich Masken im Supermarkt, in der Bahn, achte so ein bisschen auf Abstand, ja. Aber all das braucht ja kein öffentliches Bekenntnis, keine Aufrufe oder Appelle, sondern einfach nur eine Erklärung über den Stand der Wissenschaft. Ja, so und so breitet sich dieses Virus aus und es wäre vielleicht ganz gut in der gegebenen Situation, dass man hier sich dann nicht zu nahe kommt irgendwie im Supermarkt. Ja, das würde einfach reichen. Aber dann immer wieder solche Bekenntnisse zur Corona-Vernunft. Doch ein vernünftiger Gesundheitsteilnehmer zu sein. Ein vernünftiger Bürger, der hier teilnimmt an der Volksgesundheit. Das finde ich ein bisschen übertrieben und zeigt so diese herrschsüchtige, diese misstrauische Seite dieses monotheistischen Gesundheitsgottes. Ja, und was ich hier nur noch anbringen wollte, weil das mit dem Abstand 1,5 Meter, ja, finde ich einfach ein bisschen absurd, dass daran immer noch so festgehalten wird und es wird so getan, als würden wir das alle befolgen, aber es ist doch völlig klar, dass in keinem Supermarkt, keiner Bäckerei, wo ich war, wird niemals dieser Abstand eingehalten. Also was soll das? Warum sagt man da nicht ja 50 Zentimeter, wenn es einfach nicht praktikabel ist, im Supermarkt 1,50 Meter Abstand zu halten, dann sollte man auch nicht so einen Schwachsinn weiter verbreiten und so tun, als wären wir alle so wissenschaftlich und ja, dann im Privaten aber doch wieder so Pi mal Daumen rechnen und sagen, ja, okay, kann sich ja niemand so komplett dran halten an die Wissenschaft. Ja, weil es einfach von vornherein kompletter Schwachsinn ist, zu sagen, 1,5 Meter Abstand ist so nicht praktikabel unter den gegebenen Bedingungen. Dann müssten wir im Supermarkt vielleicht auch ja, reglementierte Einkaufszeiten haben, dass wirklich nur noch ganz begrenzt Leute rein dürfen und wirklich extrem darauf geachtet wird. Aber ja, solange man. Also, was ich einfach meine, ist dieses Heuchlerische, das da rauskommt, dass ja so getan wird, als würden wir alle. Also, was wäre das ja irgendwie selbstverständlich für uns alle, dass wir immer 1,5 Meter Abstand einhalten. Und ja, so ein heuchlerischer Diskurs, der offensichtlich einfach nicht der Wahrheit, einfach nicht den Fakten entspricht, dem niemand in seinem Alltagsleben so irgendwie Folge leisten kann, das halt dann, ja, habe ich keine Lust mehr, mir sowas anzuhören. Und Masken, aber was gibt's sonst? Die Frage, ob man jetzt überall eine Maske tragen sollte, auch auf der Straße, ja. Nee, glaube ich nicht. Aber ja, kann jeder entscheiden, je nachdem, was seine persönliche Haltung zur Gesundheit ist, seine persönlichen Phantasmen der Seele, wo also dein persönlicher Goldschatz der Gesundheit vergraben liegt, dann kann das ja jeder für sich entscheiden, ob er so vorsichtig sein will und auch eine Maske auf der Straße tragen will. Aber so wie Stefan Schulz das meinte, zu empfehlen im 29er-Podcast für alle seine Hörer, ja, tragt einfach immer eine Maske, das hat er da vor 5-6 Monaten mal gesagt, am besten am Arbeitsplatz, auf der Straße einfach immer, beziehungsweise ja, auf der Straße vielleicht nicht, aber zumindest am Arbeitsplatz, sagt er, einfach komplett die ganze Zeit die Maske auflassen. Da habe ich einfach kein Verständnis dafür, für solche hirnrissigen Appelle. Ja, wer soll das machen? Wer hat Bock darauf, 8 Stunden mit einer Maske zu arbeiten? Natürlich gibt es Berufsgruppen, wo es nötig ist, wo es Pflicht ist wie im Krankenhaus. Und ja, aber warum soll ich als Büromensch das jetzt machen, um mich zu solidarisieren? Oder um hier Infektionen zu vermeiden im Büro? Nein, das sehe ich einfach nicht als rationales Handeln hier. Und ich sehe es vor allem als Beleidigung meiner Intelligenz, das in einem Podcast dann so als Handlungsempfehlung mitgegeben zu bekommen, ja. Aber okay, da will ich natürlich nicht zu kritisch werden gegen so große Podcast-Vorbilder, fast schon Vorbildgötter oder ja, Götzen. Das ist natürlich wichtig, die Götzen vom Sockel zu stoßen, wie Nietzsche das auch macht. Deshalb ist diese Kritik hier an Stefan zu verstehen. Ja, dann aber hier mein nächster Punkt kommt zum anderen großen Vorbild, Podcast No Agenda. Aber jetzt glaube ich wirklich, muss ich hier den Cut machen, da wird es dann zu verschwörungstheoretisch. Genau, und ich kann auch noch dieses Kapitel dann vorlesen von Agamben über Verschwörungstheorien. Das passt dann ja ganz gut zu No Agenda. Und hier muss ich dann wirklich langsam zum Schluss kommen. Ja, ich glaube, das passt ganz gut, wenn ich hier von Agamben den Schluss seines Buchs vorlese. Damals hatte ich, wie gesagt, in Folge 34 den ersten Teil des letzten Kapitels behandelt. Das schwierigste und philosophischste Kapitel über Heidegger und Furcht und Angst, die anscheinend was Verschiedenes sind. Aber ist jetzt nicht so wichtig, die können wir für unsere Zwecke durchaus als Synonyme behandeln. Und ich lese ja einfach nur diese letzten Seiten vor aus diesem Buch und das ja, lässt es dann auch ganz gut ausklingen und sagt uns so, ja okay, du musst dich nicht fürchten oder ja, es könnte alles passieren, ein Baum könnte auf dein Haus stürzen, aber sollte dich das wirklich so in Schrecken versetzen, diese virtuelle Möglichkeit, ja es ist möglich, der Bach kann über die Ufer treten und mein Haus überschwemmen. Aber ich werde doch nicht zulassen, mich hier so tyrannisieren zu lassen von so einem Ding, von so einer Möglichkeit, die da über mich hereinbrechen könnte. So endet dieser Text ungefähr und es ist diese philosophische Ruhe, die davon ausgestrahlt wird. Die Philosophie ist eine Sache, bei der man zur Ruhe kommt, bei der das Gemüt ein bisschen tranquilisante, auf Spanisch beruhigend, hoffentlich nicht einschläfernd, aber ja, dann lese ich am besten gleich mal los. Ich möchte nun versuchen, Heideggers Analyse zu entfalten und fortzusetzen. In der für uns relevanten Perspektive bezieht sich die Furcht immer, und das ist bemerkenswert, auf ein Ding, ein innerweltliches Seiendes, genauer auf ein Virus, das kleinste Lebewesen überhaupt. Als innerweltlich bezeichnet Heidegger eine Entität, die jeglichen Bezug zur ursprünglichen Erschlossenheit der Welt verloren hat. Aufgrund ihrer rein faktischen, unausweichlichen Existenz bleibt ihr der Zugang zu einer möglichen Transzendenz verwehrt. Das in der Welt sein ist für Heidegger zwar konstitutiv durch Öffnung und Transzendenz geprägt, aber gerade diese Transzendenz bewirkt, dass es der Welt der Dinge überlassen ist. In der Welt sein bedeutet, dass das menschliche Dasein gleich ursprünglich auf die Dinge angewiesen ist, welche die Erschlossenheit der Welt enthüllt und erscheinen lässt. Während das weltarme Tier ein Ding nicht als solches wahrnehmen kann, ist der Mensch als weltoffenes Wesen unentrinnbar auf die Dinge als Dinge angewiesen. Daraus ergibt sich die ursprüngliche Möglichkeit der Furcht. Sie ist die Befindlichkeit, die zum Vorschein kommt, wenn der Mensch sich zwischen Welt und Ding nicht mehr zurechtfindet. Dem innerweltlichen Seienden ausgeliefert, kann er ein bestimmtes Ding nicht mehr bewältigen, das daraufhin zu etwas Bedrohlichem wird. Geht die Beziehung zur Welt verloren, so wird das Ding als solches zu etwas Furchterregendem. Die Furcht ist die Dimension, die sich der Menschheit öffnet, wenn sie, wie in der Moderne, einer unausweichlichen Dinghaftigkeit überlassen wird. Das Erschreckende, das Ding, das in den Horrorfilmen die Menschen überfällt und bedroht, verkörpert genau dieses unumgängliche Dinghafte. Ja, sehr interessant, was ihr schreibt in Horrorfilmen. Also dieses Erschreckende, solche Aliens mit komischen Köpfen, die man da sieht, oder wo irgendwas so glibberig ist. Das ist dieses Dinghafte, das einen da überfällt, wo man gar nicht mehr weiß, was ist das. Dem ist man jetzt einfach so ausgesetzt. Man kann die Welt nicht mehr bewältigen. Ja, was soll das für eine Welt sein, wenn da ein Alien drinsteht? Dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ist das hier eigentlich für eine Welt? Wie ist das mit meinem Weltbild in Einklang zu bringen? Und deshalb auch mit dem Virus so. Ja, wie ist das überhaupt möglich, dass so ein kleines Ding jetzt uns so bedroht? Ja, es ist richtig, da ist ein Risiko dabei zu sterben, wenn man sich infiziert. Aber wie kann das sein, dass mich das so bedroht? Das kann ich gar nicht mehr einordnen in meine Welt. Es gab doch schon immer Viren, aber ja, jetzt das eine Virus kann ich nicht bewältigen, weil, wie er sagt, die Beziehung zur Welt verloren gegangen ist. Und das verbinde ich dann so mit den Smartphones, mit der Gesellschaft, die wir sehen, wie ich mal sehe im Zug, weil ich richtig die Beobachtung von Noah Gender, dass heutzutage jeder auf sein Smartphone schaut, egal wo, im Zug natürlich besonders auffällig, aber auch, ja, auch so im Gehen. Ja. Da denke ich halt, ja, geht dann vielleicht schon so die Beziehung zur Welt verloren, wenn man natürlich diese Welt immer nur kennenlernt durch Smartphones. Da passt dieser Luhmann-Satz, die Welt, wie wir sie kennen, kennen wir nur aus den Massenmedien. Irgendwie so. Und Massenmedien kann man jetzt natürlich gleich mit Handy übersetzen. Was da auf dem Bildschirm passiert ist, die Welt für uns. Und ja, aber irgendwie ist es dann doch nicht die reale Welt, die irgendwie so angekoppelt ist an unser biologisches Sein. Irgendwie diese Einheit, was ich meinte, was wir auch schon gelesen haben bei Agamben, das muss in Übereinklang gebracht werden, diese kartesische Spaltung zwischen Körper und Geist muss ja trotzdem irgendwie in Einklang gebracht werden, dass man eine Person ist. Aber wie passt das? Irgendwie passt heute nicht mehr so. Ich glaube, da ist was dran, dass die Beziehung zur Welt verloren gegangen ist und auch deshalb Corona uns so in Angst und Schrecken versetzen kann. Dann lese ich hier weiter. Diese erklärt nicht zuletzt das Ohnmachtsgefühl, mit dem die Furcht einhergeht. Wer Furcht empfindet, versucht mit allen Mitteln, sich vor dem bedrohlichen Ding zu schützen, indem er oder sie etwa einen Mundschutz trägt oder sich zu Hause einsperrt. Die Vorkehrungen zeitigen jedoch keine beruhigende Wirkung, sondern lassen stattdessen die Ohnmacht gegenüber dem Ding noch größer und beständiger erscheinen. Die Furcht stellt insofern das Gegenteil des Willens zur Macht dar. Das Grundmerkmal der Furcht ist der Wille zur Ohnmacht, das ohnmächtig sein wollen gegenüber dem Ding, das Furcht einflößt. Der Wille zur Ohnmacht, interessant, ja. Wenn man sich fürchtet, dann hat man vielleicht einfach diesen Willen in sich, sich also unendlich schwach und verletzlich zu fühlen. Und ja, wie Robert Faller meinte, fühlen wir uns heute immer mehr so. Die herrschende Ideologie ruft uns auch so an als Objekte, die unendlich schwach und unendlich hilfsbedürftig sein. Dieser Wille zur Ohnmacht, das gefällt mir hier. Das ist natürlich eine Anspielung auf Nietzsche. Nietzsche, der vom Willen zur Macht redet, das ist für ihn das Grundprinzip der Natur und des Lebens. Das Grundmerkmal der Furcht ist der Wille zur Ohnmacht, das ohnmächtig sein wollen gegenüber dem Ding, das Furcht einflößt. Auf ähnliche Weise führt das Bedürfnis nach Beruhigung dazu, dass man sich jemandem, sei es einem Arzt oder dem Zivilschutz, anvertraut, dem eine gewisse Autorität auf dem Gebiet zugeschrieben wird. Dies lässt jedoch das Unsicherheitsgefühl, das die Furcht begleitet, nicht verschwinden, denn die Furcht ist an sich ein Wille zur Unsicherheit, ein unsicher sein wollen. Dies wird umso offensichtlicher, wenn man bedenkt, dass ausgerechnet diejenigen, die beruhigen sollten, die Unsicherheit schüren, indem sie die Verängstigten unablässig daran erinnern, dass der Auslöser ihrer Furcht weder besiegt noch ausgemerzt werden kann. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Was soll man machen mit dem Virus? Man kann es nicht besiegen, man kann es nicht ausmerzen. Ein Kampf gegen ein Virus ist an sich schon ein absurdes Unterfangen. Ja, Gammon meint völlig richtig. Was er schrieb, hat mich auch zum Nachdenken gebracht. Vorher hätte ich vielleicht noch eher das unterschrieben. Ja, man muss doch gegen dieses Virus kämpfen. Aber warum eigentlich? Was will man groß machen? Okay, lese ich weiter. Wie können wir also diese Grundbefindlichkeit bewältigen, in die wir als Menschen unweigerlich hinabzustürzen scheinen? Da die Furcht der Erkenntnis und Reflexion vorausgeht, wird man den Verängstigten weder mit rationalen Argumentationen noch mit Beweisen überzeugen können. Die Furcht ist zunächst das Unvermögen, Überlegungen anzustellen, die nicht wiederum von der Furcht gesteuert sind. Mit Heideggers Worten, die Furcht verwirrt und macht kopflos. Im Laufe der Epidemie konnte man beispielsweise beobachten, wie Daten und Meinungen aus vertrauenswürdigen, anerkannten Quellen systematisch ignoriert und ausgeblendet wurden, zugunsten fragwürdiger Daten und Meinungen bar jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Die Furcht hat ursprünglichen Charakter. Als solche können wir sie erst bewältigen, wenn wir Zugang zu einer gleichermaßen ursprünglichen Dimension erhalten. Diese Dimension ist gegeben. Sie ist die Erschlossenheit selbst, die Öffnung zur Welt, in der die Dinge erscheinen und uns bedrohen können. Die Dinge werden furchterregend, weil wir ihre Zugehörigkeit zur Welt vergessen, die sie transzendiert und zugleich vergegenwärtigt. Wir können erst dann das Ding von der Furcht trennen, mit der es unlösbar verbunden zu sein scheint, wenn wir uns auf die Erschlossenheit besinnen, in der das Ding schon immer offen und enthüllt ist. Nicht die Überlegung, sondern die Erinnerung an uns selbst und an unser in der Welt sein kann uns Zugang zu einer furchtbefreiten Dingwelt gewähren. Das unsichtbare Ding, das mich in Schrecken versetzt, ist ein innerweltliches Seiendes und als solches, wie ein Baum, ein Bach oder ein Mensch, erschlossen in seiner reinen Existenz. Nur weil ich auf der Welt bin, können mir die Dinge erscheinen und mir Furcht einflößen. Sie sind Teil meines in der Weltseins. Genau dieser Umstand und keine abstrakt abgespaltete und zur höchsten Instanz erhobene Dingwelt bestimmt die ethischen und politischen Regeln, an denen ich mein Verhalten orientiere. Gewiss, der Baum kann fallen und mich erschlagen, der Bach kann über die Ufer treten und das Dorf überfluten und dieser Mensch hier kann mich unvermittelt verletzen. Wird eine solche Möglichkeit plötzlich real, so kann eine berechtigte Sorge mich dazu leiten, angemessene Vorkehrungen zu treffen, ohne mich jedoch in Panik zu versetzen. Auch werde ich den Kopf nicht verlieren, indem ich es anderen erlaube, ihre Macht auf meine Angst zu gründen und den Notstand zur beständigen Norm zu machen, um mir vorschreiben zu können, was ich darf und was ich nicht darf, und um die Prinzipien außer Kraft zu setzen, die bisher meine Freiheit garantiert haben. Ja, es wäre wirklich sehr luzide, was er hier schreibt. Eigentlich sehr gemäßigte Überlegung, würde ich mal sagen. Jetzt am Ende des Jahres, das war ein Artikel vom Ende des Buches, also am Ende des Jahres 2020 hat er den irgendwann geschrieben oder ja, und ist jetzt nicht mehr so polemisch oder naja, wobei hier sich 13. Juli 2020, also trotzdem schon einige Monate nach dem Beginn der Pandemie, schreibt er hier also eher reflektierter und weniger polemisch und ja, trotzdem war diese Polemik auch ganz gut. Was ich da schade fand, irgendwie bei Folge 45 hatte ich dann zu einer Stelle bei Agamben gesagt, ja, das war jetzt nicht so stark, dieser Teil. Aber dann beim Hören nachher habe ich doch gedacht, wow, war das stark, dieser Teil. Und dann, ja, könnt ihr ja selber nochmal nachhören. Ich glaube, es war in Folge 45. Dieser Teil, also, der war vielleicht zu intensiv, um mich damit zu identifizieren. Das waren harsche Vorwürfe, harsche Kritik am herrschenden Zeitgeist. Ja, das mir dann auch bisschen zu viel war, das damit meine Hörer zu konfrontieren, hat mir dann ein bisschen leid getan und deshalb war dann danach meine Einordnung, dass das kein so starker Abschnitt war von Agamben. Aber ich glaube doch, das war auch stark, was er da am Anfang der Pandemie geschrieben hat. Jetzt aber ist für mich Zeit, zum Ende des Podcasts zu kommen, der natürlich noch lang kein Ende. 2 Stunden sind überschritten, aber noch lang kein Ende meiner Podcast-Tätigkeit bedeutet. Für mich, ja, kann ich mir mein Podcast-Leben schon so als unendlich vorstellen. Auch wenn es nur eine Fiktion ist, kann man sich vielleicht doch darauf einlassen und sagen, den Tod mal ganz verdrängen. Auch der Podcast, naja, ein Podcast könnte theoretisch unendlich leben, wenn einfach immer ein anderer Mensch dann an meiner Stelle weiterführt und immer so weiter. Das wäre ein Versuch, die Unendlichkeit zu erreichen. Dazu hatte ich ja schon öfters mal Überlegungen, wie kann man mit dem Podcasten die Unendlichkeit erreichen. Und ich glaube, diese Idee, die ist wirklich jetzt, da habe ich wirklich was auf der Spur. Ja. Deshalb soll ich hier nicht mehr viel anfügen. Es gibt ein schönes Lied, das ist so schön drüben bei Penny. Das ist halt ein bisschen melancholisch, ja, aber gut. Ja, ich finde es ganz schön drüben bei Penny von wegen Lisbeth. Dieser Neoliberalismus, ja, der ist für mich so eine Lebenseinstellung, die uns alle so bedroht und betrifft, weil man sich dem Zeitgeist ja nicht komplett entziehen kann. Aber, wie ich schon mal meinte, bringt von wegen Lisbeth das perfekte Gegengift für diesen Neoliberalismus. Und dieses Lied ist auch so eine Beschreibung dieser Verhältnisse, wie man sich da manchmal so nutzlos fühlt und einfach nur den Tag verschwendet und so in den Tag hineinträumt. Oh Gott. Ja, das ist natürlich ein vielleicht das schlimmste Laster für uns hier im Schwabenland. Ja, ist das, diese Faulheit, Untätigkeit, das Schlimmste, was man machen kann. Und ja, deshalb verachtet man sich vielleicht selber so. Und das, glaube ich, kommt hier in diesem Lied zum Ausdruck. Das klingt vielleicht ein bisschen trist, aber es ist passend zu dem Novemberwetter, wie ich sagte. Ja, da muss man sich auch mal erstmal dran gewöhnen. Und hier, um hier auch Neuankömmlinge an die deutsche Kultur und das Klima zu gewöhnen, muss man sich auch ganz bewusst darauf einstimmen, dass wir jetzt wirklich in einer Jahreszeit angekommen sind, die uns alle ein bisschen runterzieht. Und ja, das kann man jetzt auf verschiedene politische Phänomene dann projizieren und sagen, das ist die Ursache der schlechten Stimmung. Aber für mich liegt an der Wurzel des Übels wirklich immer noch das Wetter. Das Klima hier in Deutschland ist einfach nicht erträglich. Aber ja, eigentlich doch auch ganz schön, habe ich jetzt gedacht, wo ich so spazieren war, bei diesem Nebel, So viel Nebel hier im Wald, wunderschön, die Bäume da zu sehen, ganz nebelverhangen alles, aber ja, ein bisschen schade halt, dass es immer so früh dunkel wird. Das ist dann doch schade. Aber ja, vielleicht entdecke ich doch auch in diesem Herbst nochmal ganz Neudeutschland. Für mich jetzt auf jeden Fall, wo ich es auch mit anderen Augen sehe, wo man so verliebt ist und das alles auch aus der Perspektive der Geliebten sieht. Da auf jeden Fall schon und fühle schon, dass dieser Herbst was ganz anderes, was ganz Besonderes ist für mich. Und deshalb das melancholisch auch nichts Schlechtes, nichts Schlimmes sein muss. Man muss sich nicht gleich umbringen wegen so einer schlechten Gemütslage, sondern das gehört vielleicht auch einfach mal dazu. Mit diesem Gedanken kann ich mich dann hier verabschieden und wünsche euch viel Spaß mit dem letzten Lied für heute drüben bei Penny. Ich bin Simon, melde mich hier gehorsam vom Mikrofon am Stehpult und beende hier meinen Ritus, den Kult, Gesundheitskult des Podcastens und bedanke mich bei euch für eure Gewogenheit und eure Treue durch diese Folge hindurch. Habt ihr mich getragen, wie es in Doppelsechs heißen würde, habt ihr mich getragen, habe ich heute gespürt und dafür bedanke ich mich und wünsche mir, dass ihr mich auch bei der nächsten Ausgabe wieder begrüßt und so tragen werdet. Bis dahin von Tischlein deck dich.
Jetzt hab ich 99 Probleme und du bist jedes davon. Kaufen Sie jetzt meine Träume im XXL-Sparpaket. Das drüben bei Penny für 1,20 € beim Kaffee steht. Nicht mehr lang haltbar und fassen Sie's vorsichtig an. Was verdienst du daran? Nachts, wenn der Stadtring zur Spielstraße wird, und sich nicht mal ein Touri ins Viertel verirrt. Hören sich die Trucks, die nach Buko rausfahren, fast wie das Rauschen vom Elbufer an. Immer weiter aufs Meer fahren, du kennst dich da aus. Sagst, dein Schiff wird ja nicht für den Hafen gebaut. Und irgendwo auf Kijiji.de stellt grad jemand mein Herz für 1 € VB. Kaufen Sie jetzt meine Träume im XXL-Sparpaket. Das drüben bei Penny für 1,20 € beim Kaffee steht. Nicht mehr lang haltbar und fahrbar.
ein Feld nach dahin. Das ist ein Weg meiner. Super, die muss man einfach höher.
Ah, geil.
Was für ein Scheiß.